Brothers and sisters, we welcome
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie heute zur Übertragung dieser weltweiten Führerschaftsschulung zum neuen Handbuch der Kirche willkommen. Die Erstellung dieser neuen Handbücher war eine langwierige und anspruchsvolle Aufgabe. Ich bin Elder Perry. Wir freuen uns darauf, während dieser Übertragung Worte von Präsident Thomas S. Monson und Präsident Boyd K. Packer zu hören. Folgende Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel sind heute mit uns zusammengekommen: Elder Dallin H. Oaks, Elder M. Russell Ballard, Elder Jeffrey R. Holland, Elder David A. Bednar und Elder Quentin L. Cook. Auch Elder Walter F. Gonzalez von der Präsidentschaft der 70er und Schwester Julie B. Beck von der Präsidentschaft der FAV sind zugegen. Wir begrüßen weitere Generalautoritäten und Führungsbeamte der Hilfsorganisationen, die hier und in vielen Gemeindehäusern überall auf der Welt teilnehmen. Die heutige Übertragung erreicht 95 verschiedene Länder und wird in 22 Sprachen übersetzt. Unsere Musik wird heute von Schwester Vonja Y. Watkins geleitet und Bruder Herbert Klopfer begleitet uns an der Orgel. Wir singen zu Beginn der Versammlung Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im deutschen Gesangbuch. Das Anfangsgebet spricht Präsident Ricardo Castillo aus dem Pfahl Salt Lake North in Utah.
Dear Heavenly Father, we are grateful.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diese Gelegenheit, im Gebet zu dir zu kommen, um von unseren Führern Anleitung für das Erlösungswerk zu erhalten. Wir sind dankbar für deinen Sohn, unseren Erlöser, der das Sühnopfer für die ganze Menschheit vollbracht hat. Wir sind dankbar für die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi und für die Wiederherstellung des Priestertums, der Priestertumsschlüssel und der heiligen Handlung, die es uns ermöglichen, zu dir zurückzukehren. Wir sind dankbar für die lebenden Propheten, Seher und Offenbarer, die wir bestätigen und denen wir folgen. Vereint beten wir dafür, dass Präsident Monson die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel gesund bleiben mögen und dass du sie weiterhin stützt und ihnen Kraft gibst. Wir bitten dich, lass deinen Geist mit uns sein, mit allen, die um ihre Mitwirkung gebeten wurden und mit allen, die hier sind, um zu lernen und Anleitung zu empfangen. Mögen die Anweisungen, die wir zu den neuen Handbüchern der Kirche erhalten und hören werden, uns verständlich sein und in unseren Verstand und in unser Herz eindringen. Mögen wir auch inspiriert werden im Erlösungswerk unserer Brüder und Schwestern für alle, die in Not sind, und möge die Arbeit in den Zweigen, Gemeinden und Pfählen dir wohlgefällig sein. Wir bitten dich, lass dein Geist mit uns sein. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Wir haben nun die Ehre, eine Botschaft von unserem vielgeliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, zu hören. Nach Präsident Monson hören wir von Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel. Ihm folgt Elder Quentin L. Cook, ebenfalls vom Kollegium der 12 Apostel.
Meine Brüder und Schwestern, ich freue mich, zu Beginn dieser weltweiten Führerschaftsschulung etwas über die neu überarbeiteten Handbücher der Kirche sagen zu dürfen. Immer wenn es um das Thema Handbücher geht, denke ich an ein Erlebnis zurück, das ich in den 70er Jahren hatte. Damals war ich für die Arbeit der Kirche in Ostdeutschland, also in der ehemaligen DDR, zuständig. Die DDR-Regierung hatte strikt verboten, bei Besuchen Material der Kirche mitzubringen. Daher bat mich Präsident Spencer W. Kimball, die Neuausgabe des damaligen Handbuchs Allgemeine Anweisungen auswendig zu lernen, nach Ostdeutschland zu reisen und dort das Handbuch für die treuen Führer der Kirche abzutippen. Es wäre natürlich für jeden ein unmögliches Unterfangen gewesen, das ganze Buch auswendig zu lernen, aber dennoch las ich es gründlich und prägte mir die Grundzüge von der ersten bis zur letzten Seite ein. Ich fuhr nach Ostdeutschland und bat die dortigen Führer der Kirche, mir ein Büro, eine Schreibmaschine und einen Stapel Papier zur Verfügung zu stellen. Dann machte ich mich an die Arbeit. Nach ein, zwei Stunden hatte ich bereits einige Seiten gefüllt. Ich stand auf, um mich zu strecken, und sah mich im Raum um. Da entdeckte ich auf einem Regal hinter mir eine Neuausgabe des Handbuchs Allgemeine Anweisungen in deutscher Sprache. Offensichtlich hatte es jemand über die Grenze geschmuggelt. Seit dieser Zeit bin ich ein bisschen klüger, was den Inhalt dieses Buches angeht. Seit Juli dieses Jahres kann die Kirche über 14 Millionen Mitglieder verzeichnen. Seit der Gründung der Kirche im Jahr 1830 ist die Mitgliederzahl stetig gewachsen und sie wird in tausenden Einheiten in aller Welt weiterhin steigen. Es wäre nahezu unmöglich, die Richtlinien, Bestimmungen und Programme der Kirche immer richtig auszuführen, hätten wir nicht diese Handbücher, die den Führern der Kirche in all den Sprachen, die sie vertreten, zur Verfügung stehen. Die Handbücher werden für Sie von unschätzbarem Wert sein. Sie wurden wieder und wieder gelesen, korrigiert und abermals gelesen. Die meisten von Ihnen haben die Handbücher schon bekommen. Lesen Sie darin. Setzen Sie sich mit Ihrem Inhalt auseinander. Halten Sie sich daran. Wenn wir als erste Präsidentschaft an jedem Arbeitstag zu unseren Besprechungen zusammenkommen, müssen wir uns notwendigerweise auch mit den Fehlern befassen, die den Führenden in Ausübung ihres Amtes unterlaufen. Und wir müssen diese korrigieren. Die meisten Fehler ließen sich leicht vermeiden, wenn die Verantwortlichen mit dem Handbuch vertraut wären und die darin niedergelegten Richtlinien und Bestimmungen befolgten. In den vergangenen Jahren hat das Büro der ersten Präsidentschaft hunderte Anträge erhalten, nicht ordnungsgemäß ausgeführte Verfahren anzuerkennen, auch die Anträge, nicht ordnungsgemäß ausgeführte heilige Handlungen zu annullieren, gehen, wenn es auch nicht ganz so viele sind, in die Hunderte. Ein Bereich, in dem häufig Fehler passieren, sind die Disziplinarräte. Es gibt zwei Arten von Räten. Den Disziplinarrat in der Gemeinde oder im Zweig und den Pfahl-Disziplinarrat. Beide erfüllen recht unterschiedliche Aufgaben, und wenn man sich an die konkrete Aufgabenverteilung hält, läuft auch nichts schief. Leider ist das nicht immer der Fall. Beispielsweise ist es vorgekommen, dass Älteste von einem Bischofsrat ausgeschlossen wurden, obwohl Träger des melchisedekischen Priestertums eigentlich vor einem Pfahl-Disziplinarrat gehört werden müssen. Werden Bestimmungen nicht korrekt eingehalten, müssen wir als erste Präsidentschaft das Verfahren anerkennen oder ein neues veranlassen. Wenn wir mit den Richtlinienbestimmungen nicht vertraut sind, können sich Abweichungen in unsere Programme einschleichen. Ich denke da an ein Erlebnis zurück, das ich vor vielen Jahren hatte, als ich Bischof war. Eines Sonntags wollten wir im Eröffnungsteil unserer Priestertumsversammlung einen jungen Mann zum Priester ordinieren. An diesem Tag war ein hoher Rat zu Besuch, der auch Tempelarbeiter war. Ich stellte den Stuhl so auf, dass der junge Mann den Anwesenden zugewandt war und wollte gerade mit der Ordinierung beginnen, als mich der hohe Rat unterbrach. Bischof, sagte er, ich mache es immer so, dass diejenigen, die ordiniert werden, dem Tempel zugewandt sind. Er drehte den Stuhl so um, dass der junge Mann in Richtung des Tempels sitzen würde. Mir fiel gleich auf, dass dieser Brauch nicht rechtens war. Mir war auch klar, dass er Potenzial hatte, sich doch weiter zu verbreiten. Obwohl ich viel jünger war als der Hohe Rat, wusste ich, was zu tun war. Ich stellte den Stuhl wieder so hin, dass er den Versammelten zugewandt war und sagte, in unserer Gemeinde sind wir immer den Mitgliedern zugewandt. Im Laufe der Jahre haben wir etliche Bestrebungen, wohlmeinende Führungsbeamte, einige Programme der Kirche zu ändern, korrigieren müssen. Da gab es brennende Kerzen auf dem Abendmahlstisch, vor Ort beschlossene Abweichung von der Dauer der Versammlungen, die Abschaffung der Sonntagsschule im sonntäglichen Versammlungsblock und kreative Ansätze, die Frauen für die Besuchslehrarbeit in großen Gruppen zusammenzurufen. Diese Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Es ist schier unmöglich, alle Veränderungen, Fehler oder Probleme, zu denen es kommen kann, anzusprechen. Der springende Punkt ist jedoch in fast allen Fällen, würden die Führungsbeamten das Handbuch nur lesen, verstehen und sich daran halten, kämen derartige Probleme gar nicht erst auf. Ob sie schon ihr Leben lang Mitglied der Kirche sind oder erst relativ kurz dabei, ziehen sie das Handbuch zu Rate, wenn sie sich wegen einer Richtlinie oder Bestimmung nicht sicher sind. Vielleicht meinen sie bloß, sie wüssten, was zu tun ist, und sind in Wirklichkeit auf dem falschen Weg. Das Handbuch gibt uns Sicherheit. Meine Brüder und Schwestern, zu welcher Führungsposition Sie auch gerade berufen sein mögen, das neue Handbuch wird von großem Wert für Sie sein. Es wird ein Segen für Sie sein und für alle, denen Sie dienen, wenn Sie es lesen, verstehen und sich daran halten. Das bezeuge ich Ihnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, wir danken Präsident Monson für seine Grundsatzrede. Wir nehmen seine Aufforderung an, diese Handbücher zu lesen, zu verstehen und uns daran zu halten, damit die Richtlinien, Bestimmungen und Programme der Kirche ganzheitlich gewahrt bleiben. Dadurch erfüllen wir das, was Präsident Monson so inspiriert verkündet hat, dass diese neuen Handbücher für jeden von uns wertvoll und segensreich sein werden. Die Veröffentlichung dieser neuen Handbücher und die Übertragung dieser Schulung schließen einen Werdegang ab, der 3 Jahre in Anspruch genommen hat. Handbuch 1 und 2 der Anweisungen der Kirche aus dem Jahr 1998 sowie die 2006 aktualisierte Ausgabe von Handbuch 1 wurden Zeile für Zeile überarbeitet und dort, wo es notwendig war, neu formuliert, um die Führungsbeamten auf weltweiter und auf örtlicher Ebene und die Mitarbeiter am Hauptsitz der Kirche in ihrer Tätigkeit anzuleiten, mit der sie den Mitgliedern einer weltumspannenden Kirche dienen. Im Blickpunkt dieser Neufassung steht die Errettung der Kinder Gottes und die Stärkung der Familie. Handbücher nehmen nicht den gleichen Stellenwert ein wie die Heiligen Schriften, sie verkörpern jedoch die aktuellen Auslegungen und Verfahrensanweisungen durch die höchsten Autoritäten der Kirche. Wie Präsident Monson gerade sagte, sie wurden wieder und wieder gelesen, korrigiert und abermals gelesen. Unter der Leitung der ersten Präsidentschaft wurden die einzelnen Kapitel verfasst und von der präsidierenden Bischofschaft, von den weltweit zuständigen Beamten der Hilfsorganisationen und von für verschiedene Hauptabteilungen der Kirche verantwortlichen Generalautoritäten gelesen und genehmigt. Anschließend wurde der Textentwurf vom Kollegium der 12 Apostel unter Hinzuziehung der Präsidentschaft der 70er durchgesehen und genehmigt. Abschließend wurde der gesamte Text von der ersten Präsidentschaft gelesen, überarbeitet und genehmigt. Bei unseren Bemühungen hatten wir die ganze Zeit über das tröstliche Empfinden, dass der Geist uns inspiriert. Wir wissen, wie Präsident Monson gesagt hat und wie es in der Einleitung steht, dass die Handbücher und die Anweisungen darin, ich zitiere, Offenbarung fördern können, wenn man sie dazu nutzt, sich Klarheit über die Grundsätze, Richtlinien und Bestimmungen zu verschaffen und dabei nach der Führung des Geistes trachtet. Zitat Ende. Bei dieser Übertragung konzentrieren wir uns auf die Eckpunkte und die Leitlinien in den neuen Handbüchern. Im Februar findet eine zweite Vorführung statt. Darin befassen wir uns ausführlich mit zusätzlichen Punkten wie den konkreten Aufgaben von Pfahlpräsident und Bischof, der Arbeit von Kollegien und Hilfsorganisationen und den besonderen Herausforderungen, die sich Einheiten stellen, in denen es nicht genügend Mitglieder und Führungsbeamte gibt, um alle Programme der Kirche durchzuführen. Zu Beginn sei festgestellt, dass fast alle Brüder und Schwestern, die an dieser weltweiten Schulung für Führungsbeamte des Priestertums und der Hilfsorganisationen teilnehmen, bereits die neuen Handbücher in ihrer Sprache erhalten haben und während dieser Versammlung darauf zurückgreifen können sollten. In den neuen Handbüchern geht es hauptsächlich um die Gemeinden und Zweige. Pfähle und Distrikte werden nur zweitrangig behandelt. Auf organisatorische Fragen oder Tätigkeiten, die ein Gebiet oder die Kirche insgesamt betreffen, wird nicht eingegangen. Die Handbücher sind Nachschlagewerke und so gegliedert, dass der Leser schnell finden kann, was er braucht. Die einzelnen Kapitel sind durch Register kenntlich gemacht. Kapitel und Abschnitte sind nummeriert, und zwar in allen Sprachen einheitlich. Die Gesamtzahl der Wörter hat sich gegenüber den derzeitigen Handbüchern um etwa 12% verringert. Jetzt haben wir also 2 neue Handbücher. In Handbuch 1 wird auf das eingegangen, worum sich der Pfahlpräsident, der Missionspräsident, der Distriktspräsident, der Bischof und der Zweigpräsident kümmern. Handbuch 1 ist nur für diese Beamten und ihre Ratgeber bestimmt. Handbuch 1 stimmt inhaltlich größtenteils mit der bis jetzt gültigen aktualisierten Ausgabe der Anweisungen der Kirche aus dem Jahr 2006 überein. Schreiben der ersten Präsidentschaft aus jüngerer Vergangenheit wurden darin aufgenommen. Die Kapitel Die Aufgaben des Pfahlpräsidenten und die Aufgaben des Bischofs wurden gekürzt und überarbeitet, um die Hauptaufgaben deutlicher hervorzuheben. Der Text wurde zum Teil vereinfacht oder neu angeordnet. Beispielsweise wurden die Ausführungen über die Streichung eines Namens ins Kapitel über die Disziplinarordnung der Kirche eingearbeitet. In Handbuch 2, das den Titel »Die Kirche führen und verwalten« trägt, findet man alle Kapitel, die die Bischofschaften, Zweigpräsidentschaften, Kollegien und Hilfsorganisationen in den Gemeinden und Zweigen brauchen, um ihren Aufgaben in der Kirche nachkommen zu können. Wie Sie wissen, ist Handbuch 2 für alle Mitglieder des Gemeinderats bestimmt. Somit haben die Führer der Kollegien des melchisedekischen Priestertums, die Leiterinnen der FHV, der jungen Damen und der PV, der Sonntagsschulleiter und deren Ratgeber oder Ratgeberinnen Zugriff auf alle Kapitel, die mit der Führung und Verwaltung der Kirche in den Gemeinden und Zweigen zusammenhängen. Dadurch sind alle Mitglieder des Gemeinderats, die Frauen genauso wie die Männer, auf dem gleichen Stand und wissen auch, was jedes der anderen Ratsmitglieder in seiner Organisation zu tun hat. Alle diese Führungsbeamten haben damit auch Zugriff auf die ausgewählten Richtlinien und Bestimmungen, die in Kapitel 21 von Handbuch 2 dargelegt werden. Denken Sie bitte daran, dass diese Handbücher, insbesondere diese Richtlinien, weder vervielfältigt noch an Unbefugte weitergegeben werden dürfen. Die Vorgabe der ersten Präsidentschaft für die inhaltliche Ausrichtung von Handbuch 2 lautete, ein wünschenswertes Gleichgewicht zwischen Einheitlichkeit in der Lehre und in den Grundsätzen einerseits und Spielraum für geringfügige Anpassungen bei manchen Themen, bei denen dies erforderlich ist, andererseits herzustellen. Im Geiste dieser Vorgabe fußt Handbuch 2 auf Grundsätzen. Die Programme der Kirche sollen etwas weniger vielschichtig werden. Bei Bedarf können örtlich Anpassungen vorgenommen werden, zum Beispiel in neuen oder geografisch großen Einheiten. Aber die Einheitlichkeit der Richtlinien, Bestimmungen und Programme, die wie Präsident Monson uns gerade aufgezeigt hat, in unserer weltumspannenden Kirche unentbehrlich ist, bleibt gewahrt. Er hat es gerade richtig auf den Punkt gebracht. Ich zitiere, das Handbuch gibt uns Sicherheit. Zitat Ende. Elder Cook wird einiges mehr über die Grundsätze sagen, von denen die Führungsbeamten in dieser wichtigen Hinsicht geleitet werden. Ein weiteres zentrales Thema in Handbuch 1 und 2 ist, dass das Arbeitspensum des Bischofs verringert wird. Das wird zum Teil dadurch erreicht, dass es jetzt bei einigen Versammlungen und Sitzungen mehr Spielraum gibt. Genauso wichtig ist, dass mit Handbuch 2 das Arbeitspensum des Bischofs dadurch verringert werden soll, dass die Rolle des Gemeinderats und seiner Mitglieder aufgewertet wird. Diese treten nicht nur als Vertreter ihres Kollegiums oder ihrer Hilfsorganisation auf, sondern bekommen zusammen mit ihren Ratgebern und ihrer Organisation gezielt Aufgaben übertragen, um dem Bischof in wichtigen Belangen zur Seite zu stehen, die die ganze Gemeinde betreffen. Die Führungsbeamten der Kollegien und der Hilfsorganisationen werden den Bischof auch in der Aufgabe als Retter unterstützen, indem sie mithelfen, die Mitglieder zu aktivieren und aktiv zu erhalten. Die Aufgabenbereiche des ältesten Kollegiumspräsidenten und des Hohepriestergruppenleiters wurden in den neuen Handbüchern erheblich erweitert. Diese Führer und ihre Ratgeber tragen eine größere Verantwortung, den einzelnen Mitgliedern ihres Kollegiums oder ihrer Gruppe zu helfen, sowohl in geistiger als auch in zeitlicher Hinsicht. In Handbuch 2 werden sie angehalten, die Mitglieder des Kollegiums und der Gruppe darin zu bestärken, ihre Priestertumspflichten zu erfüllen, besonders ihre Aufgaben als Ehemann und Vater. Sie werden auch angehalten, mit ihren Ratgebern und mit den Heimlehrern und anderen daran zu arbeiten, die Mitglieder ihrer Organisation und andere, die Hilfe benötigen, zu erreichen und ihnen zu dienen. Damit diese unerlässlichen kirchlichen Aufgaben erfüllt werden können, müssen diese Priestertumsführer umfassend delegieren und einige Hilfsleistungen im zeitlichen Bereich, beispielsweise Hilfe bei einem Umzug, einschränken. In Handbuch 2 wird der Bischof angewiesen, jeden ältesten Anwärter entweder dem ältesten Kollegium oder der Hohepriestergruppe zuzuweisen, je nachdem, was der Betreffende braucht. Wird ein Ältestenanwärter auf diese Weise der Obhut eines Führungsbeamten anvertraut, ist dieser für die Aktiverhaltung oder Aktivierung, die Heimlehrbetreuung und andere Bedürfnisse verantwortlich. Der Ältestenkollegiumspräsident wird nach Rücksprache mit dem Bischof vom Pfahlpräsidenten berufen und entlassen. Auf Weisung des Pfahlpräsidenten wird er von hohen Räten geschult. Was seine Aufgaben in der Gemeinde angeht, erhält der Ältestenkollegiumspräsident Weisung durch den präsidierenden Hohenpriester der Gemeinde, den Bischof. In ähnlicher Weise wird der hohe Priestergruppenleiter berufen, entlassen und mit Aufgaben betraut. Handbuch 2 beginnt mit 3 kurzen Kapiteln über grundsätzliche Lehren, die den Rahmen dafür bilden, wie die Kirche geführt und verwaltet werden soll. Erstens, die Familie und die Kirche im Plan Gottes. Zweitens, Grundsätze des Priestertums. Drittens, Führung in der Kirche Jesu Christi. Jeder, der an dieser Schulung teilnimmt, arbeitet diese 3 neuen Kapitel bitte gründlich durch. Sie beruhen auf den Lehren in den Heiligen Schriften. Sie sind außerordentlich wichtig. In Kapitel 2 wird beispielsweise der letztliche Zweck der Kirche beschrieben. Ein wichtiges Thema, das bereits auf verschiedene Art und Weise und zu unterschiedlichen Zeiten behandelt wurde. 1981 erläuterte die erste Präsidentschaft erstmals die dreiteilige Mission der Kirche: Verkünden, vervollkommnen und erlösen. Damals erklärte die erste Präsidentschaft, alle 3 Bereiche gehören zu ein und demselben Werk, dass wir unserem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus bei ihrer erhabenen Mission helfen, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Seit 1981 hat sich manch einer jedoch zu sehr darauf konzentriert, diese 3 Bereiche im Werk des Herrn zu definieren und voneinander abzugrenzen. Mitunter wurde dabei übersehen, dass sie eine gemeinsame Grundlage in der Lehre haben. Und andere wichtige Elemente, beispielsweise die Sorge für die Armen, wurden ausgeklammert. In dem neuen Handbuch wird nun erneut betont, dass der letztliche Zweck der Kirche auf einer einzigen Grundlage in Form geistiger Lehre beruht. In Handbuch 2, Abschnitt 2.2, heißt es daher ähnlich wie im Jahr 1981, ich zitiere, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wurde von Gott gegründet, um sein Werk zu unterstützen, nämlich die Errettung und Erhöhung seiner Kinder zustande zu bringen. Zitat Ende. Auf dieser Grundlage in der Lehre heißt es in Abschnitt 2.2 weiter, bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, Einzelnen und Familien den Weg zur Erhöhung zu ebnen, konzentriert sich die Kirche auf die von Gott vorgegebenen Aufgabenbereiche. Diese Aufgabenbereiche werden dann dargelegt, nämlich Mitgliedern dabei helfen, nach dem Evangelium Jesu Christi zu leben, Israel durch Missionsarbeit sammeln, für die Armen und Bedürftigen sorgen und den Verstorbenen die Erlösung ermöglichen, indem Tempel gebaut und stellvertretend heilige Handlungen vollzogen werden. Das in Abschnitt 2.2 niedergelegte Grundprinzip lautet, dass die Programme und Aktivitäten der Kirche den Einzelnen und die Familie unterstützen und stärken sollen. In diesem Sinne bitten wir die Bischöfe und Zweigpräsidenten, wenn sie Berufungen aussprechen, daran zu denken, dass ihr natürlicher Drang, alle Ämter zu besetzen und alle Programme durchzuführen, weniger wichtig ist als das Wohlergehen der betroffenen Familien. Wir empfinden es als wünschenswert, dass ein Mitglied nicht mehr als eine zeitaufwendige Berufung hat, besonders wenn es sich um ein Paar mit minderjährigen Kindern handelt und beide Eltern solch eine Berufung haben. In den ersten 3 kurzen Kapiteln werden also die allgemeinverbindlichen und unveränderlichen Grundsätze der Lehre dargelegt. Der Großteil von Handbuch 2 besteht jedoch aus inspirierten Programmen und Richtlinien, die künftig von denen, die dazu befugt sind, abgeändert werden können. Das meiste, was im Handbuch steht, das gilt auch für die darin genannten Richtlinien und Grundsätze, darf nur von der ersten Präsidentschaft geändert werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass nur die erste Präsidentschaft Richtlinien genehmigt und bekannt gibt. So etwas geschieht nicht, indem ein Führer oder Mitglied der Kirche ein Gerücht in Umlauf bringt. Sollten Sie Fragen haben, besprechen Sie sie bitte mit dem Priestertumsführer, der über Sie präsidiert. Nur die ranghöchsten Priestertumsführer halten Rücksprache mit dem Büro der ersten Präsidentschaft. Elder Cook spricht gleich darüber, dass einige wenige Programme eine Ausnahme bilden. Hier können die örtlichen Autoritäten Anpassungen vornehmen, falls die Gegebenheiten es erfordern oder wenn es den Mitgliedern dienlich ist. In Kapitel 4, 5 und 6 geht es um den Gemeinderat, das Erlösungswerk in der Gemeinde und die Grundsätze im Bereich Wohlfahrt. Alle Gemeinderatsmitglieder befassen sich bitte mit diesen Kapiteln und bringen sie sowohl in den Sitzungen des Gemeinderats als auch in ihrer Priestertums- oder Hilfsorganisation zur Anwendung. In Handbuch 2 geht es dann mit 6 Kapiteln zum melchisedekischen Priestertum, zum aaronischen Priestertum und zu den 4 Hilfsorganisationen weiter. Die Kapitelüberschriften entsprechen zwar denen im bisherigen Handbuch, in Inhalt und Gliederung wurden jedoch wichtige Vereinfachungen vorgenommen. Wir freuen uns, jetzt von Elder Quentin L. Cook zu hören. Er spricht über die Grundsätze und Inhalte des Handbuchs. Die erste Präsidentschaft hatte ihn, mich und Elder Bruce D. Porter von den 70ern beauftragt, die Arbeit am neuen Handbuch zu koordinieren. Wir sind dabei, in hohem Maße von der Priestertumsabteilung der Kirche, von anderen Generalautoritäten und von der Korrelationsabteilung und den für sie tätigen, kompetenten Lektoren unterstützt worden. Diese Bemühungen unterstanden natürlich der Leitung der ersten Präsidentschaft und unterlagen ihrer Genehmigung. Es ist mir eine große Ehre gewesen, in diesem inspirierten Unterfangen mitzuwirken. Ich bezeuge, dass es das Werk dessen, dem wir dienen, nämlich dem Herrn Jesus Christus, voranbringen wird. Das bezeuge ich in seinem Namen. Amen. Elder Cook.
It is an exciting and inspiring.
Es ist begeisternd und inspirierend, dass die Führung der Kirche überall auf der Welt zu dieser Satellitenübertragung zusammenkommt. Wir schätzen Sie sehr für Ihr Engagement und Ihren Einsatz und danken Ihnen. Wir bewundern, wer Sie sind und was Sie tun. Es ist nicht möglich, alle Kapitel aus Handbuch 1 und 2 in dieser Übertragung zu behandeln. Deshalb konzentrieren wir uns auf die Grundsätze, Schwerpunkte und Aufgaben, die für die Heiligen von größtem Nutzen sein und das Erlösungswerk am meisten voranbringen werden. Wenn die Führer der Kirche ihre Pflichten kennen und vorgeschriebene Verfahrensweisen befolgen, bereiten sie dem Heiligen Geist den Weg, damit er sie und die Menschen, denen sie dienen, inspirieren kann. Ich unterstreiche nochmals die Aufforderung von Elder Oaks, dass sie die ersten 3 Kapitel von Handbuch 2 lesen und darüber nachdenken. Sie sind von grundlegender Bedeutung für die Führung und Verwaltung der Kirche. Alles, was sie tun, muss darauf beruhen. In Handbuch 2 finden Sie Anweisungen dazu, wie der Bischof und andere Führungsbeamte sich der Bedürfnisse der Mitglieder annehmen können. Als präsidierender hoher Priester bedient sich der Bischof 3 miteinander verbundener Ratsgremien, der Bischofschaft, des Priestertumsführungskomitees und des Gemeinderats. In Kapitel 4 wird jedes dieser 3 Gremien näher beleuchtet. Die Bischofschaft wird ihren Aufgaben größtenteils wie bisher nachkommen. Wie in der Vergangenheit ist es wichtig, dass der Bischof sich mit seinen Ratgebern und, falls es angebracht ist, mit dem Gemeinderat bespricht, ehe er eine Entscheidung trifft. Das Priestertumsführungskomitee kommt regelmäßig zusammen, um Belange des Priestertums zu besprechen, muss sich aber nicht mit Punkten befassen, die im Gemeinderat behandelt werden. Das bedeutet, dass die PFK-Sitzungen in den meisten Gebieten wahrscheinlich weniger Zeit in Anspruch nehmen werden. Der Einfachheit halber kann sich das Komitee unmittelbar vor dem Gemeinderat treffen. Das PFK und der Gemeinderat werden alle Aufgaben übernehmen, die bisher im Rahmen einer gesonderten Sitzung des Wohlfahrtskomitees erfüllt wurden. Die Wohlfahrtssitzung wird folglich nicht mehr abgehalten. Bei Bedarf kann die FAV-Leiterin gebeten werden, an einer PFK-Sitzung teilzunehmen, um vertrauliche Wohlfahrtsangelegenheiten zu besprechen und die Heimlehr- und Besuchslehraufträge aufeinander abzustimmen. Handbuch 1 und 2 verringern die Anzahl anderer Führerschafts- und Schulungsversammlungen und gewähren einen größeren Spielraum, wie oft diese stattfinden. Die Kirche wird auf höchster Ebene sowie auf Gebiets-, Pfahl- und Gemeindeebene durch Ratsgremien geführt. Die neuen Handbücher werten die Rolle der Ratsgremien in der Kirche erheblich auf. In Kapitel 4 wird auf den Gemeinderat eingegangen. Bitte schlagen Sie Abschnitt 4.1 auf. Der zweite Absatz lautet: Unter der Leitung der Priestertumsführer, die Priestertumsschlüssel innehaben, beraten sich die Führungsbeamten auf allen Ebenen zum Nutzen des Einzelnen und der Familien. Die Ratsmitglieder planen auch die Arbeit der Kirche, die in ihren Aufgabenbereich fällt. In einem guten Ratsgremium werden die Ratsmitglieder aufgefordert, sich offen zu äußern, und alle gemeinsam bemühen sich darum, auf die Bedürfnisse des Einzelnen, der Familien und der Organisationen einzugehen. Das neue Handbuch verleiht der Aufgabe des Gemeinderats, die Gemeinde unter der Schlüsselvollmacht des Bischofs zu führen und zu verwalten, größere Bedeutung. Der Gemeinderat verwendet so wenig Zeit wie möglich auf die Termin- und Aktivitätenplanung und andere Verwaltungsaufgaben. In den Sitzungen konzentriert man sich auf das, was den Einzelnen und die Familie stärkt. Der Schwerpunkt soll sowohl auf allgemeine Themen gelegt werden, beispielsweise die Stärkung der Jugend oder die Verbesserung der Andacht, als auch auf konkrete Punkte, beispielsweise wie man einzelnen Mitgliedern hilft und beisteht, die in geistiger Hinsicht vorankommen müssen oder vor besonderen Schwierigkeiten stehen. Ein guter Gemeinderat wird einen Bischof, der über Arbeit ist, darin bestärken, Aufgaben zu delegieren. Auf Gemeindeebene wird der Bischof nun dazu angehalten, den Mitgliedern des Gemeinderats Aufgaben zu übertragen, damit sowohl die Hilfsorganisationen als auch die Priestertumskollegien ihre Vollmacht und Macht ausüben. Die Grundsätze im Handbuch geben den Priestertumskollegien und anderen Mitgliedern des Gemeinderats die Mittel an die Hand, dieser größeren Verantwortung gerecht werden zu können. Erstens tragen alle Mitglieder des Gemeinderats gemeinsam Verantwortung für das Wohlergehen aller Gemeindemitglieder. Zweitens findet sich in Abschnitt 4.4 eine Aussage, die ihren Aufgaben in der Organisation, für die sie verantwortlich sind, noch mehr Gewicht verleiht. Der letzte Satz des zweiten Absatzes lautet: Die Führungsbeamten des Priestertums und der Hilfsorganisation haben außerdem die Aufgabe, über jedes einzelne Mitglied in ihrer Organisation zu wachen und es zu stärken. Demgemäß verrichten die Mitglieder des Gemeinderats den größten Teil ihrer Arbeit außerhalb der Ratssitzung. Sie arbeiten mit ihren Ratgebern und mit den Heimlehrern, Besuchslehrerinnen und anderen daran, die Mitglieder ihrer Organisation und andere, die Hilfe benötigen, zu erreichen und ihnen zu dienen. Daher bitten wir darum, dass Belange, die durch ein Priestertumskollegium oder eine Hilfsorganisation geklärt werden können, in der jeweiligen Organisation behandelt werden und nicht im Gemeinderat. Das Hauptanliegen des Gemeinderats ist das Erlösungswerk in der Gemeinde. Schlagen Sie bitte Kapitel 5 auf. Die Aussage zu Beginn des Kapitels lautet: Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi sind ausgesandt, in seinem Weingarten für die Errettung der Menschenseelen zu arbeiten. Zu diesem Erlösungswerk gehören die Missionsarbeit der Mitglieder, die Aktiverhaltung der Bekehrten, die Aktivierung der weniger aktiven Mitglieder, Tempelarbeit und Genealogie sowie das Lehren des Evangeliums. Die Bischofschaft leitet diese Arbeit in der Gemeinde, unterstützt von weiteren Mitgliedern des Gemeinderats. Drei Punkte müssen in Bezug auf den Gemeinderat betont werden. Erstens, diese Sitzung muss regelmäßig stattfinden und wahrscheinlich häufiger, als es in der Vergangenheit üblich war. In der Regel dauert sie nicht länger als 60 bis 90 Minuten. Zweitens, die Ratsmitglieder, Männer wie Frauen, sind angehalten, sich sowohl aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung als auch aufgrund ihres Amtes als Verantwortliche für ihre Organisation ehrlich zu allen Punkten zu äußern. Alle sollen spüren, dass ihre Äußerungen als die vollwertiger Teilnehmer geschätzt werden. Drittens, die Ratsmitglieder müssen unbedingt die Vertraulichkeit aller persönlichen oder heiklen Informationen über Mitglieder, Familien und Themen, die besprochen werden, wahren. Die Ratsmitglieder müssen die Privatsphäre des Einzelnen und der Familie achten und beherzigen, dass sich ausschließlich der Bischof mit Fragen der persönlichen Würdigkeit befasst. Derzeit beschäftigt sich der Bischof selbst mit vielen Punkten. Das wird sich hoffentlich ändern, wenn der Bischof mehr, auch Belange wie Wohlfahrt, Aktiverhaltung, Aktivierung und so weiter, in Sitzungen des Gemeinderats oder in Einzelgesprächen delegiert. Allein der Bischof befasst sich mit Problemen, bei denen ein allgemeiner Richter in Israel eingeschaltet werden muss, insbesondere was Würdigkeitsfragen betrifft. Wenn ein umkehrwilliges Mitglied damit einverstanden ist, kann der Bischof jedoch die umfassende Beratung, die erforderlich sein mag, wenn jemand eine Sucht überwinden muss oder bei finanziellen Schwierigkeiten, familiären oder sonstigen Problemen Hilfe braucht, an andere delegieren. Wo ein solches Angebot besteht, kann der Bischof Mitgliedern auch empfehlen, den Familiendienst der Kirche in Anspruch zu nehmen. Eines der Hauptziele der gesteigerten Verantwortung des Gemeinderats besteht darin, der Bischofschaft als Präsidentschaft des aaronischen Priestertums mehr Zeit mit den Jugendlichen und jungen Alleinstehenden zu verschaffen, damit er diese stärken und ihnen helfen kann, künftige Probleme zu vermeiden. In Kapitel 16 von Handbuch 2 werden die Führungsbeamten des Priestertums und der FAV angehalten, den Bedürfnissen der jungen Alleinstehenden mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Grundsätzlich haben Pfahlpräsident und Bischof den konkreten Auftrag, die jungen Alleinstehenden ausfindig zu machen, kennenzulernen und seelsorgerisch zu betreuen. Man darf nicht vergessen, dass diese in verantwortungsvollen Berufungen dienen können. Die Quartalsberichte der Gemeinde und des Pfahles haben jetzt zwei neue Zeilen, die bei diesem Vorhaben nützlich sein werden. Jede Einheit wird nun die Anzahl der jungen Alleinstehenden berichten, sowie die Anzahl derjenigen, die an der Priestertums- oder der FAV-Versammlung teilnehmen. Voraussetzung dafür ist, dass die örtlichen Führer eine Liste mit den Namen aller jungen Alleinstehenden erstellen und über deren Anwesenheit Bericht führen. All dies im Rahmen des Bestrebens, sie kennenzulernen und ihnen individuell zu helfen, in geistiger Hinsicht voranzukommen. Im Allgemeinen erreicht der Bischof dann am meisten, wenn er folgende Punkte beherzigt. Erstens, er baut auf den Geist und die Gabe der Unterscheidung, auf die er ein Anrecht hat. Zweitens, er nutzt den Gemeinderat nicht nur, um Probleme zu lösen, sondern auch, um ihnen vorzubeugen. Präsident Harold B. Lee hat gesagt, es ist besser, am Rande des Abgrunds einen Zaun zu errichten, als an seinem Fuße einen Rettungswagen zu postieren. Zu den wichtigen Aufgaben des Gemeinderats gehört es, herauszufinden, wie das Erlösungswerk dazu beitragen kann, dass es künftig weniger Probleme gibt. Erörtern Sie Lösungen, ohne Namen und konkrete sittliche Probleme zu nennen. Drittens, der Bischof und die Gemeinderatsmitglieder legen Prioritäten für diejenigen fest, die beraten werden oder Hilfe brauchen. Hier besteht ein wenig Erklärungsbedarf. Bei der Überlegung, welche Prioritäten gesetzt werden und wann delegiert wird, kann ein Gleichnis aus der Medizin helfen. Wenn jemand in einen schweren Unfall verwickelt war und in die Notaufnahme gebracht wird, könnte ein ungeschulter Beobachter bei einem Blick auf den Patienten meinen, dass ein schwerer Arm- oder Beinbruch das Hauptproblem sei und umgehend behandelt werden müsse. Der ausgebildete Notarzt wird jedoch zuerst die wesentlichen Lebensfunktionen prüfen. Ist die Sauerstoffversorgung gewährleistet und der Kreislauf stabil? Erst dann wird sich der Arzt um den gebrochenen Arm oder das Bein kümmern. Der Bischof und die Gemeinderatsmitglieder müssen die Gabe der Unterscheidung nutzen, um Prioritäten zu bestimmen und zu entscheiden, worum sich der Bischof kümmern muss und was delegiert werden kann. Bitte schlagen Sie Kapitel 13.1 auf, wo es um Aktivitäten geht. Aktivitäten der Gemeinde und des Pfahles oder pfahlübergreifende Aktivitäten vereinen die Mitglieder als Mitbürger der Heiligen. Die Aktivitäten sollen nicht nur Spaß machen und unterhaltend sein, sondern auch das Zeugnis festigen, die Familie stärken und zur Einigkeit und persönlicher Entwicklung beitragen. Die Aktivitäten sollen den Mitgliedern auch vor Augen führen, welche Freude es bringt, wenn man das Evangelium lebt. In diesem Kapitel wird eine neue Herangehensweise für die Planung und Durchführung von Aktivitäten vorgestellt. Auf Gemeindeebene gibt es kein ständiges Aktivitätenkomitee mehr. In Abschnitt 13.2.1 heißt es in der Mitte des zweiten Absatzes: Findet eine Aktivität für die ganze Gemeinde statt, kann der Bischof die Verantwortung dafür einer oder mehreren im Gemeinderat vertretenen Organisationen übertragen. Außerdem kann er die Verantwortung weiteren Personen oder einem Komitee übertragen. Normalerweise sind solche Aufträge auf eine bestimmte Aktivität oder Veranstaltung begrenzt. In diesem Kapitel stehen auch Anweisungen für die Planung von Aktivitäten und allgemeine Richtlinien für Pfahlaktivitäten, pfahlübergreifende Aktivitäten und Aktivitäten auf Gebietsebene. Präsident Monson ist sehr dafür, dass eine ausreichende Anzahl solcher Aktivitäten stattfindet. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene werden durch diese Aktivitäten gestärkt und spüren, dass sie einer vereinten, rechtschaffenen Generation angehören, die weltlichen Versuchungen widerstehen kann. Bitte schlagen Sie Kapitel 17 auf: Einheitlichkeit und Anpassung. Dieses neue Kapitel ist insbesondere für Zweige und Gemeinden von besonderer Bedeutung, deren geringe Mitgliederzahl es ihnen erschwert, das vollständige Programm der Kirche durchzuführen. Aus den Überschriften der Abschnitte 17.1.1 bis 17.1.10 geht unmissverständlich hervor, was überall in der Kirche einheitlich gehandhabt werden muss. Dazu gehören Bereiche wie Heilige Schriften, Gebote und Maßstäbe, Reinheit der Lehre, Abendmahlsversammlung und Versammlungsschema für den Sonntag sowie andere Themen, die einen ähnlichen Stellenwert haben. Einheitlichkeit in diesen Bereichen wird dazu beitragen, dass der Heilige Geist die Führungsbeamten und Mitglieder beeinflussen kann. Die meisten dieser einheitlichen Grundsätze, Richtlinien und Bestimmungen beruhen auf der reinen Lehre. Im Gegensatz dazu ist bei einigen Sachverhalten eine Anpassung an örtliche Gegebenheiten möglich. In Abschnitt 17.2 finden Sie Grundsätze von größter Bedeutung, aus denen hervorgeht, unter welchen Bedingungen eine Anpassung an örtliche Gegebenheiten in Frage kommen kann. Dort heißt es: Es erliegt im Ermessen des Pfahlpräsidenten und des Bischofs oder Zweigpräsidenten, bei bestimmten Programmen der Kirche Anpassungen vorzunehmen. Bei Bedarf sind solche Anpassungen in folgenden Bereichen denkbar. Erstens bei der Personalausstattung und dem Programm der Hilfsorganisation, zweitens bei Form und Häufigkeit von Führerschaftsversammlungen, drittens bei Form und Häufigkeit von Aktivitäten. Bei der Überlegung, welche Anpassungen in Frage kommen, sollten sich die Führungsbeamten stets vom Geist leiten lassen und sich mit der unmittelbar für sie zuständigen präsidierenden Autorität beraten. In den Überschriften in diesem Abschnitt werden einige Umstände genannt, die bei der Entscheidung über Anpassung an örtliche Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen: familiäre Situation, Transport und Kommunikation, wenig Anwesen im Kollegium oder Klasse, geringe Zahl an Führungsbeamten, wenn es nicht genügend Mitglieder gibt, und Sicherheit. Sehen wir uns beispielsweise Abschnitt 17.2.1 an, unter der Überschrift familiäre Situation. Wenn Berufungen ausgesprochen, Führerschaftsversammlungen angesetzt oder Aktivitäten geplant werden, berücksichtigen die Führungsbeamten die familiäre Situation der betroffenen Mitglieder. Der Dienst und die Mitwirkung in der Kirche erfordern immer eine gewisse Opferbereitschaft. Für die Kirche sind jedoch starke Familien unverzichtbar und daher sollen den Mitgliederfamilien zur Unterstützung von Programmen oder Aktivitäten keine übermäßigen Opfer abverlangt werden. Unter die zu berücksichtigenden Umstände fällt erstens zu viele Berufungen in einer Familie, besonders was zeitaufwendige Berufungen betrifft, und zweitens die Anforderungen, unter denen Mitglieder ihre Familie versorgen, auch in Bezug auf Arbeitszeiten, die wenig Zeit für Aufgaben in Familie und Kirche übrig lassen. Dies alles gilt es abzuwägen, wenn die Führungsbeamten Berufungen aussprechen, Führerschaftsversammlungen ansetzen oder Aktivitäten planen. Wo es noch nicht genügend geeignete Mitglieder gibt, um alle Führungspositionen zu besetzen, ist es zulässig, dass die präsidierenden Beamten nur die notwendigsten besetzen. Mehr zu diesem Thema finden Sie in Abschnitt 17.2.4. Elder Oaks hat gesagt, dass in diesen Handbüchern die Errettung der Kinder Gottes und die Stärkung der Familie im Blickpunkt stehen. Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einige wichtige Änderungen lenken, die Väter betreffen, die eine heilige Handlung des Priestertums vollziehen oder einen Segen spenden. Bitte schlagen Sie Kapitel 20, Abschnitt 20.1.2 auf, worin der allgemeine Grundsatz erläutert wird. Dort heißt es, nur ein Träger des melchisedekischen Priestertums, der würdig ist, einen Tempelschein zu besitzen, kann als Sprecher dienen, wenn jemand als Mitglied der Kirche bestätigt wird, das melchisedekische Priestertum übertragen bekommt, zu einem Amt in diesem Priestertum ordiniert wird oder zu einer Berufung eingesetzt wird. Achten Sie genau auf die beiden nächsten Absätze. Der Bischof oder der Pfahlpräsident kann nach seinem Ermessen, wie er vom Heiligen Geist geleitet wird und gemäß den Anweisungen im nächsten Absatz, einem Priestertumsträger, der nicht gänzlich würdig für den Tempel ist, gestatten, an manchen heiligen Handlungen und Segen mitzuwirken oder sie zu vollziehen. Der präsidierende Beamte darf dies jedoch nicht gestatten, wenn ein Priestertumsträger eine noch nicht bereinigte, schwerwiegende Sünde begangen hat. Der Bischof kann einem Vater, der das melchisedekische Priestertum trägt, auch wenn dieser nicht gänzlich würdig für den Tempel ist, gestatten, seinen Kindern einen Namen zu geben und sie zu segnen. Ebenso kann der Bischof einem Vater, der Priester ist oder das melchisedekische Priestertum trägt, gestatten, seine Kinder zu taufen oder seine Söhne zu einem Amt im aaronischen Priestertum zu ordinieren. Einem Träger des melchisedekischen Priestertums kann unter derartigen Umständen gestattet werden, im Kreis zu stehen, wenn seine Kinder konfirmiert werden, seinen Söhnen das melchisedekische Priestertum übertragen wird oder seiner Frau oder seine Kinder eingesetzt werden. Er darf jedoch nicht als Sprecher auftreten. Beachten Sie die zwei wichtigen Grundsätze, die in diesen Abschnitten zum Tragen kommen. Zunächst einmal wird die in Ewigkeit bedeutende Rolle des Vaters anerkannt und zweitens, Bischof und Pfahlpräsident müssen in rechtschaffener Weise die Gabe der Unterscheidung nutzen. Handbuch 2 enthält auch wichtige Veränderungen hinsichtlich des Heim- und Besuchslehren. Bitte schlagen Sie Abschnitt 7.4.3 auf. Die Heimlehrarbeit an die Bedürfnisse vor Ort anpassen. An manchen Orten ist es vorübergehend vielleicht nicht möglich, jede Familie monatlich zu besuchen, weil es nicht genügend aktive Priestertumsträger gibt oder andere Probleme vorliegen. In einem solchen Fall achten die Führungsbeamten darauf, dass vor allem neue Mitglieder, weniger aktive Mitglieder, die am ehesten auf die Einladung ansprechen, wieder aktiv zu werden, sowie Mitglieder, die besondere Hilfe benötigen, besucht werden. Und weiter, mit Genehmigung des Bischofs können die Führungsbeamten bestimmten Familien vorübergehend nur Heimlehrer oder nur Besuchslehrerinnen zuweisen. Sie können auch die Heimlehrer beauftragen, eine Familie in einem Monat zu besuchen, und die Besuchslehrerinnen erhalten dann den Auftrag, diejenigen im nächsten Monat aufzusuchen, die in dieser Familie zur FAV gehören. Bitte beachten Sie, dass diese Anpassungen nur dann angebracht sind, wenn es nicht genügend Priestertumsträger gibt oder andere Probleme bestehen. Natürlich findet sich noch vieles weitere in diesen beiden Handbüchern, was äußerst wichtig ist. Ich versichere Ihnen, dass wir als erste Präsidentschaft und Kollegium der 12 Apostel an diesen Handbüchern gearbeitet haben, beständig Inspiration empfangen haben. Ich bezeuge auch, dass der Herr alle führen wird, die an diesen wichtigen Bestrebungen beteiligt sind. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, President Monson.
Vielen Dank für Ihre inspirierten Worte, Präsident Monson, Elder Oaks und Elder Cook. Brüder und Schwestern, als nächstes haben wir eine Gruppe Mitglieder, die derzeit einem Gemeinderat angehören, darum gebeten, uns einmal beispielhaft vorzuführen, wie ein Gemeinderat effektiv den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht wird und die Ziele der Kirche verwirklicht.
Brothers and sisters, welcome.
Brüder und Schwestern, herzlich willkommen zur Gemeinderatssitzung in dieser Woche. Als Bischofschaft danken wir Ihnen, dass Sie gekommen sind und pünktlich waren. Wir möchten unsere heutige Sitzung mit einem Gebet beginnen und bitten unsere PV-Leiterin, Schwester Jones, es zu sprechen.
Thank you, Sister Jones. I appreciate
Vielen Dank für das schöne Gebet, Schwester Jones. Bruder James hat Ihnen den Gemeindekalender zukommen lassen. Daran stehen unsere Termine von heute an bis zum Ende des Jahres. Ich danke Ihnen, dass Sie sich mit ihm abgesprochen haben, sodass wir uns heute nicht lange damit befassen müssen. Werfen Sie bitte einen kurzen Blick auf den Kalender und sagen mir, ob Sie irgendwelche Korrekturen oder Änderungen vornehmen möchten. Ist alles in Ordnung? Dann übernehmen wir den Kalender von jetzt bis zum Ende des Jahres so und werden entsprechend damit arbeiten. Brüder und Schwestern, bevor wir mit unserer Besprechung beginnen, möchte ich Sie an etwas erinnern, was ich während unserer Zusammenarbeit als Gemeinderat beobachtet habe. Ich habe festgestellt, dass wir bessere Entscheidungen treffen, wenn wir uns alle beteiligen, unabhängig davon, um welches Thema es geht oder was unsere eigentliche Berufung in der Gemeinde ist. Ich bitte Sie also darum, bei unserer heutigen Besprechung offen Ihre Meinung zu sagen, so wie der Geist Sie führt. Wie Sie sich erinnern, haben wir bereits begonnen, über den Grad der geistigen Gesinnung und Hingabe unserer Jugendlichen zu sprechen. Als wir letzte Woche darüber redeten, stellte sich heraus, dass nur wenige zum Seminar kommen. Wir alle hatten den Eindruck, dass unsere Jugendlichen möglicherweise ein wenig mit ihrem Zeugnis und dem Befolgen einiger Maßstäbe ringen. Deshalb haben wir beschlossen, in dieser Woche darüber nachzudenken und zu beten und uns nach dieser Vorbereitung darüber zu beraten. Ich hoffe, dass Sie Gelegenheit dazu hatten. Ich möchte Ihnen allen diese Frage stellen: Was können wir tun, um die geistige Gesinnung der Jugendlichen unserer Gemeinde zu erhöhen?
Da ich Töchter im Teenageralter habe, mache ich mir darüber auch Gedanken. Ich frage mich, ob den Eltern von Teenagern überhaupt einige der Herausforderungen bewusst sind, die sich ihren Kindern stellen. Wir könnten eine gemeinsame Priestertums- und FFV-Versammlung an einem fünften Sonntag zu diesem Thema planen. Bischof, wenn Sie das Thema geben und die Erkenntnisse des heutigen Gemeinderates vorstellen würden, könnten Sie die Eltern zur Mitarbeit bewegen und erfahren, wie Sie Ihre Teenager sehen. Ich bin überzeugt, dass wir mit den gesammelten Meinungen einen Plan erarbeiten könnten, wie wir unsere Teenager stärken und ihre geistige Gesinnung und auch unsere verbessern können.
Bischof, ich halte es für wichtig, dass wir uns nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit den Jugendlichen zusammensetzen. Ich spreche jetzt als Vater, nicht als Gruppenleiter, und möchte sagen, dass meine Kinder sehr gerne am Sonntagabend ihre Firesides besucht haben. Sie treffen sich gerne in gemütlicher Atmosphäre mit ihnen, aber wir haben das schon eine Weile nicht mehr gemacht. Darum würde ich vorschlagen, dass man vielleicht eine solche Fireside plant, in der sie über die Maßstäbe, Anstand, Verabredungen und das Schriftstudium sprechen. Das würde bestimmt viel helfen.
Das ist mir diese Woche auch durch den Kopf gegangen. Ich weiß, dass meine Kinder sehr gerne zu diesen Firesides gehen. Sie genießen die Möglichkeit, ihnen Fragen zu stellen.
Brüder, ich glaube, jetzt sind wir gefragt. Hoffentlich haben Sie, Bruder Reyes, als unser Gemeindesekretär Notizen gemacht, damit wir uns an die Verpflichtungen und Aufträge erinnern, die wir hier zusammentragen. Bruder James, bitte tun Sie Folgendes. Suchen Sie für diese gemeinsame Versammlung nach dem nächsten in Frage kommenden fünften Sonntag, der noch nicht anderweitig verplant ist. Suchen Sie außerdem einen Sonntagabend für eine Fireside heraus. Legen Sie die Termine bei der Bischofschaftssitzung vor, dann werden wir eine Entscheidung fällen. Ja.
Bischof, ich würde vorschlagen, dass wir in dieser Versammlung auch die Segnungen und den Nutzen der beiden Programme Pflicht vor Gott und Mein Fortschritt für unsere jungen Damen ansprechen. Ich glaube, dass wir bei den Jugendlichen mehr erreichen, wenn die Eltern auch hier einbezogen werden.
Bischof, es ist dringend erforderlich, die jungen Männer darin zu bestärken, ein tugendhaftes Leben zu führen und die Pflichten des Priestertums zu lernen und zu verstehen. Meiner Meinung nach würde es viel bewirken, wenn wir die Eltern dazu bewegen könnten, ihrer Verantwortung nachzukommen und ihre Jugendlichen bei diesem Programm anzuspornen. Ich glaube, dass die Broschüre für eine starke Jugend wirklich die perfekte Grundlage bildet, um das Zeugnis und die Maßstäbe zu besprechen. Das sind wirklich gute Ideen, Bischof. Mir ist auch die Missionsarbeit sehr wichtig und ich mag den besonderen Geist, der damit einhergeht. Der Geist spricht auch unsere Jugendlichen an. Wir könnten die Missionare bitten, bei einer gemeinsamen Versammlung für die Jugendlichen über ihre Mission zu sprechen und darüber, wie die Jugendlichen auf einfache Weise mit ihren Freunden über das Evangelium sprechen können. Bischof und Brüder und Schwestern, nächste Woche tagt das Jugendkomitee der Bischofschaft. Vielleicht kann die Bischofschaft dieses Thema zur Sprache bringen, ehe wir die Planung abschließen.
Das machen wir so. Bruder Reyes, gehen Sie als Sekretär bitte einmal Ihre Notizen durch und frischen unser Gedächtnis auf, welche Entscheidungen wir bisher getroffen haben und was noch zu tun ist.
Ja, Bischof, das habe ich bisher aufgeschrieben. Bruder James sucht im Kalender nach möglichen Terminen für eine Fireside am Sonntagabend und eine gemeinsame Priestertums- und FFV-Versammlung an einem fünften Sonntag. Außerdem wird sich Bruder Smith mit den Missionaren darüber verständigen, ob sie bei der Fireside oder in einer gemeinsamen Jugendversammlung an einem ersten Sonntag im Monat mitwirken können. Die Bischofschaft wird mit dem Jugendkomitee darüber sprechen. Ich habe auch einige Notizen über die Programme Pflicht vor Gott und meinen Fortschritt für Sie gemacht.
Sehr gut, vielen Dank. Das ist ein guter Anfang. Lassen Sie uns in 2 Wochen mit einem Plan, einer Tagesordnung und etwas, was wir vorantreiben und umsetzen können, erneut zusammenkommen. Der 2. Punkt unserer Tagesordnung beruht auf dem, was Schwester Todd als Leiterin der jungen Damen mit ihrer Leitung besprochen hat. Dabei ging es um das Thema Ehrfurcht. Ehrfurcht in der Abendmahlsversammlung, Ehrfurcht in der Kapelle und Ehrfurcht zu Hause. Deshalb halte ich es für eine gute Idee, dass wir da jetzt nachfassen und darüber sprechen. Wie Sie sich erinnern, haben wir nämlich letzte Woche beschlossen, erst darüber nachzudenken und zu beten, bevor wir das Gespräch fortsetzen. Also habe ich unseren HP-Gruppenleiter, Bruder Glauser, letzte Woche gebeten, eine Schriftstelle herauszusuchen, die als Richtschnur und Grundlage für unsere heutige Besprechung dienen kann. Was haben Sie gefunden, Bruder Glauser?
Bischof, ich habe mich diese Woche wirklich gern mit dem Thema Ehrfurcht beschäftigt. Ich habe festgestellt, dass Ehrfurcht bedeutet, tiefe Achtung, Liebe und Dankbarkeit für den Vater im Himmel und all die Segnungen, die er uns geschenkt hat, zu empfinden. In Lehre und Bündnisse erfahren wir, dass Ehrfurcht eine sehr wichtige Eigenschaft derjenigen ist, die das zelestiale Reich ererben. Wenn wir also mit ehrfürchtiger Gesinnung zu den Versammlungen gehen, kommen wir dorthin, um etwas über den Vater im Himmel zu lernen und darüber, wie wir ihm ähnlicher werden können. Eine ehrfürchtige Gesinnung führt zu Offenbarung und Offenbarung führt dazu, dass man wächst und sich entwickelt.
Vielen Dank, Bruder Glauser. Sie haben da eine sehr schöne Schriftstelle gefunden. Brüder und Schwestern, nachdem wir das gehört haben, wollen wir kurz darüber reden und uns austauschen. Was können wir Ihrer Meinung nach tun, damit die Ehrfurcht in unserer Gemeinde und daheim zunimmt?
Bischof, in der Sonntagsschule haben wir in den letzten Monaten bemerkt, dass einige unserer Lehrer sich erst im letzten Augenblick vorbereiten, dann in die Klasse hetzen und manchmal sogar etwas zu spät kommen. Das wirkt sich natürlich auf die Ehrfurcht in der Klasse aus. Mit Ihrer Erlaubnis würden wir gerne mit den Lehrern arbeiten und ihnen bewusst machen, dass sie die großartige Gelegenheit haben, zu lehren. Sie können sie aber nur dann nutzen, wenn sie richtig vorbereitet sind und in der Klasse wirklich für eine ehrfürchtige Atmosphäre sorgen.
Das gefällt mir sehr gut, Bruder Maeda. Diese Idee sollten Sie unbedingt umsetzen.
Bruder Maede, als FAV-Leitung werden wir das auch aufgreifen. Wir werden unsere Lehrerinnen dazu anhalten, ihre Unterrichtsvorbereitung am Abend vorher fertig zu haben, damit sie die Sonntagsschule besuchen können. Aber vielleicht sollten wir bei uns anfangen, wenn wir das Problem mit der Andacht lösen wollen. Vielleicht müssen wir ein Vorbild sein und Beispiel geben, indem wir mit unseren Familien 5 bis 10 Minuten vor Beginn eintreffen und der schönen Orgelmusik zuhören. Das Vorspiel stimmt uns auf die Versammlung ein und bereitet uns darauf vor, vom Abendmahl zu nehmen und durch die Ansprachen geistig genährt zu werden.
Bischof, vielleicht wäre es eine gute Sache, wenn wir als Bischofschaft das Beispiel geben und 5 Minuten vor Beginn auf dem Podium sitzen und das Vorspiel genießen.
Für mich ist es zwar sehr verführerisch, in dieser Zeit ein paar Leute zu begrüßen, aber Sie haben schon recht. Wir müssen auf dem Podium sein und dieses Beispiel geben.
Eigentlich muss das schon zu Hause anfangen. Wenn wir wirklich möchten, dass die ganze Gemeinde ehrfürchtiger ist, müssen wir das den Familienoberhäuptern, den Müttern und Vätern sagen und ihnen die Ziele für die Gemeinde mitteilen. Dazu gehört auch beim Familienabend und beim Familiengebet andächtiger zu sein. Wenn wir zu Hause damit anfangen, andächtiger zu werden, wird sich das wahrscheinlich vertiefen, wenn wir das Gemeindehaus betreten.
Bischof, ich weiß, wie wir diesen Punkt auch bei den Trägern des aaronischen Priestertums verbessern können. Zum Beispiel könnten die Lehrer das Abendmahl frühzeitig vorbereiten, damit sie ebenfalls dem Vorspiel zuhören können und die Anwesenden nicht stören. Außerdem wäre es hilfreich, wenn die Diakone und Priester schon vor Beginn der Versammlung auf den Plätzen säßen, um dann das Abendmahl zu segnen und auszuteilen.
Das ist ein guter Gedanke, Bruder Weber, aber ich muss Sie als Leiter der jungen Männer loben. Ich finde, dass unsere jungen Männer im Allgemeinen das Abendmahl sehr ehrfürchtig segnen und austeilen.
Meiner Meinung nach schaffen es die Kinder der Primarvereinigung sehr gut, am Sonntag andächtig hereinzukommen und sich hinzusetzen. Letzte Woche habe ich beobachtet, dass die Söhne der Familie Wallace mit verschränkten Armen hereinkamen und während der ganzen Versammlung andächtig da saßen und zuhörten.
Brüder und Schwestern, möchte noch jemand etwas sagen?
Bischof, im nächsten Monat werde ich eine Abendmahlsversammlung leiten. Was würden Sie davon halten, wenn wir die Versammlung der Frage widmen, wie wir durch ehrfürchtige Gesinnung gesegnet werden können?
Das ist eine gute Idee, so machen wir das. Wir werden das Problem mit der mangelnden Ehrfurcht nicht im heutigen Gemeinderat lösen, deshalb möchte ich Sie bitten, das Thema in Ihren Leitungssitzungen mit Ihren Ratgebern zu besprechen. Bruder Reyes hat auch weiterhin eifrig mitgeschrieben, das ist gut. Wenn Sie noch einen anderen Einfall haben, teilen Sie ihn bitte Bruder Reyes mit. Er wird Sie auf seine ausführliche Liste schreiben. Bruder James, wir sollten das Thema in 2 Wochen erneut auf die Tagesordnung setzen. Wenn wir auf die Tagesordnung schauen, stehen da noch einige Punkte aus der vergangenen Woche, denen wir nachgehen wollten.
Bischof, ich hatte den Auftrag, unsere Bemühungen um die Familie Wood weiter zu verfolgen. Unsere Besuchslehrerinnen wurden ins Haus gelassen und konnten Schwester Wood einen geistigen Gedanken vermitteln. Sie ist eine reizende Dame. Sie vertrauten mir letzte Woche an, dass Schwester Wood und die Kinder sehr gerne zur Abendmahlsversammlung kämen. Aber ihr Mann arbeitet während der Woche immer sehr lange und kann nur am Sonntag mit seiner Familie zusammen sein. Ihm wäre es lieber, wenn sie bei ihm daheim blieben.
Bischof, die Heimlehrer konnten keinen Termin mit Familie Wood vereinbaren. Aber Bruder Kelly aus unserer Gemeinde ist ein Freund und Nachbar der Familie. Er erzählte mir, dass er Bruder Wood eingeladen habe, diesen Monat die Aktivität des Ältestenkollegiums zu besuchen. Und er habe zugestimmt. Bruder Kelly hat auch gesagt, dass Bruder Wood der Kirche anscheinend nicht feindlich gegenübersteht. Er muss zurzeit nur extrem viel arbeiten.
Das ist eine sehr wertvolle Beobachtung. Ich denke, dass wir uns weiter um einen Heimlehrbesuch bemühen sollten. Die Primarvereinigung könnte sich auch der Kinder annehmen und dafür sorgen, dass sie in die Aktivitäten einbezogen werden.
Bischof, ich glaube, wenn Bruder Wood von den Heimlehrern zu Hause unterwiesen werden kann und die Lehren tief in sein Herz dringen, wird er seine Prioritäten ändern und den Wunsch entwickeln, zur Kirche zu kommen.
Das ist ein wunderbarer Ausblick, Bruder Wessenskow. Dafür bin ich sehr dankbar. Wie unser Ältestenkollegiumspräsident bin auch ich der Meinung, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Wirksamkeit der Heimlehrer liegt. Danke. Lassen Sie uns erneut auf die Tagesordnung schauen. Familie Madsen. Mehrere von Ihnen berichteten letzte Woche, dass es bei der Familie einige Krankheitsfälle gab und Schwester Madsen war wohl auch eine Weile im Krankenhaus. Was haben Sie hinsichtlich dieser Familie in Ihren jeweiligen Organisationen herausgefunden?
Bischof, ich habe bei den Madsens vorbeigeschaut. Sie ist aus dem Krankenhaus entlassen. Die Erkrankung war nicht so ernst. Sie ist wieder bei ihrer Familie und den Kindern geht es in dieser Woche wieder gut. Ich glaube, die Lage hat sich gebessert.
Das ist toll.
Außerdem haben wir den ältesten Sohn zur PV-Aktivität eingeladen. Er ist gekommen und hat mit den anderen Kindern eine schöne Zeit verbracht. Wir haben ihn ein paar Mal Essen vorbeigebracht. Die Kinder freuten sich über die warmen Mahlzeiten und Schwester Madsen war froh, dass sie nicht kochen musste. Meine erste Ratgeberin hat sie besucht und alles wird wieder in Ordnung kommen.
Das sind doch gute Neuigkeiten. Vielen Dank für Ihre Berichte. Unserer Tagesordnung zufolge sollten wir uns auch noch um einige Fälle kümmern, denen Bruder James für uns nachgegangen ist. Es geht um bestimmte Familien und Mitglieder. Wir können nicht über alle sprechen, weil die Liste zu lang ist. Deshalb haben wir als Bischofschaft einige als besonders dringlich eingestuft. Zuerst möchte ich die Familie Green erwähnen. Wir freuen uns sehr, dass wir sie, nachdem wir 6 Monate lang mit ihnen gearbeitet haben, in den letzten 4 Wochen jeden Sonntag in der Kirche sehen konnten. Das ist fantastisch. Bruder und Schwester Green haben eine Berufung angenommen, was großartig ist. Sie erhalten jetzt sogar besondere Unterweisungen und haben angedeutet, dass sie gerne mehr über die Segnung des Tempels erfahren würden und darüber, wie diese ihrer Familie helfen können.
Bischof, vielleicht wäre es dann hilfreich, wenn wir Sie zum Tempelvorbereitungskurs einladen würden, der während der Sonntagsschulzeit stattfindet.
Das ist eine gute Idee, Bruder Duval. Sie kennen doch die Greens ziemlich gut. Würden Sie ein Gespräch mit den beiden führen und Sie, wenn Sie ein gutes Gefühl dabei haben, einladen, den Tempelvorbereitungskurs zu besuchen?
Bischof, ich würde sehr gern mit Ihnen darüber sprechen. Danke. Wir werden mit Ihnen in enger Verbindung bleiben. Werden Sie sich darauf vorbereiten, als Familie den Tempel zu besuchen?
Wir wissen es sehr zu schätzen, wie alle Organisationen der Gemeinde dazu beitragen, so guten Einfluss auf Familie Green auszuüben. Vielen herzlichen Dank. Die nächste Familie ist Familie Aoki, die die Kirche untersucht. Diese Woche sprach ich mit Bruder Smith, unserem Gemeindemissionsleiter. Er meint, dass wir die Aokis möglicherweise am nächsten Sonntag zum ersten Mal in der Kirche sehen.
Hoffentlich, Bischof.
Sehr gut. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie 2 Kinder im PV-Alter und einen jungen Mann ungefähr
14 Jahre alt.
Im Alter der Lehrer.
Werden die Kinder diese Woche zur PV kommen?
Ich bin nicht sicher, aber wenn sie kommen, wäre es sehr hilfreich, wenn jemand aus der PV sie begrüßen und zur Klasse begleiten würde.
Okay.
Das sollten wir auch bei dem jungen Mann so machen. Und bei den Eltern eigentlich auch. Vielleicht sollten alle Mitglieder des Gemeinderates ihre Routine unterbrechen und sie begrüßen. Merken Sie sich Ihre Namen und lernen Sie die Familie ein wenig kennen. Das würde Ihnen wirklich etwas bedeuten. Wen haben wir gebeten, mit Ihnen zusammen an den Lektionen teilzunehmen? Bruder Briggs, die Broadbands hatten Sie und die Missionare bei sich zu Hause. Aber unserem Fortschrittsbericht zufolge haben wir 6 interessierte Freunde der Kirche, bei denen noch keine Familie mit den Missionaren zusammenarbeitet. Können wir die Hohen Priester und das Ältestenkollegium auffordern, jeweils 3 Familien zu bitten, sich an der Unterweisung dieser Freunde der Kirche zu beteiligen?
Was halten Sie davon, Brüder? Können wir diese Aufgabe annehmen?
Unsere Familie kann eine dieser Familien übernehmen und ich werde 2 weitere suchen. Wir helfen auch gerne.
Bruder Smith, bitte sprechen Sie sich bei der wöchentlichen Missionars-Korrelationssitzung mit den Missionaren ab.
Sicher.
Um sicherzustellen, dass alle Familien zugeteilt werden. Setzen Sie die Bischofschaft davon bitte in Kenntnis. Eigentlich könnten Sie Bruder Briggs Bescheid sagen, wer eingeteilt wurde, damit wir diesen Familien gegenüber eine besondere Einladung aussprechen und sie bitten können, sich mit großem Eifer an der Missionsarbeit zu beteiligen. Wenn sie einbezogen werden, sind die Mitglieder auch sehr engagiert. Sprechen wir jetzt über Familie Garcia, die vor kurzem getauft wurde. Wir sind begeistert, sie als Mitglieder in unserer Gemeinde zu haben. Mir ist aufgefallen, dass sie jetzt schon seit ein paar Wochen in der Gemeinde waren und ich halte es für wichtig, dass wir als Gemeinderat darüber sprechen, wie sie sich unserer Meinung nach entwickeln.
Ich finde, dass sie ganz gut in der Gemeinde zurechtkommen, aber ich bin der Ansicht, dass sie vielleicht ein bisschen mehr eingegliedert werden müssten. Heute Morgen sah ich unsere Unterlagen durch und anscheinend haben sie noch keine Heimlehrer. Eigentlich haben wir zwei sehr gute Heimlehrer für die Familie eingeteilt. Das machen wir bei Neubekehrten immer so. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich die Namen nach der Sitzung heraussuchen, damit Sie sie in Ihre Unterlagen aufnehmen können. Ich denke jedenfalls, dass Bruder James recht hat. Ich habe auch bemerkt, dass Sie in der Kirche ein bisschen am Rande stehen. Anscheinend haben Sie in der Gemeinde bisher einfach noch keine Freunde gefunden.
Wissen Sie, Schwester Banyan, ich habe mit Schwester Garcias Besuchslehrerin darüber nachgedacht. Wir könnten zwei weitere Schwestern bitten, sich mit Schwester Garcia anzufreunden. Vielleicht würde sie sich dann mehr mit den Mitgliedern der Gemeinde verbunden fühlen. Das ist eine gute Idee. Wir sind so froh über Neubekehrte. Als Schwestern werden wir begeistert Schwester Garcia in die Arme schließen und sie willkommen heißen. Wir werden als Leitung überlegen, welche zwei oder drei Schwestern sie kennenlernen und sich mit ihr anfreunden und ihr helfen könnten, sich als Teil der Gemeinde zu fühlen. Außerdem werde ich eine von Ihnen beauftragen, dafür zu sorgen, dass Sie sie zu der Aktivität unter der Woche einladen, die in zwei Wochen stattfinden wird.
Bischof, Ihre beiden Söhne besuchen zwar die Priestertumsversammlung, sie waren aber noch nicht bei einer gemeinsamen Aktivität dabei. Deshalb haben die jungen Männer für diese Woche eine Aktivität eigens für Sie geplant. Wir gehen einfach in den Park, um Fußball zu spielen. Dazu haben wir Sie eingeladen. Wir sind begeistert darüber.
Das ist eine gute Idee, vielen Dank. Mir fällt gerade ein, wenn ich mich recht erinnere, betreibt Bruder Garcia eine Autowerkstatt. Ich überlege, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, eine Verbindung zwischen den jungen Männern und Bruder Garcia aufzubauen.
Das ist eine tolle Idee. Vielleicht können wir ihn bitten, in seiner Werkstatt einen Berufsinformationsabend abzuhalten oder uns dabei zu helfen. Es macht bestimmt Spaß, wenn die jungen Männer dorthin gehen und sich in seiner Werkstatt umsehen können. Sie könnten erfahren, wie er sein Geld verdient und wie Autos repariert werden.
Oh, Moment, Bruder Weber, vergessen Sie dabei die Mädchen nicht. Wir könnten eine gemeinsame Aktivität draus machen und mit den jungen Männern und den jungen Damen hingehen. Jede junge Frau sollte einen platten Reifen wechseln können und ein bisschen über Autos Bescheid wissen.
Das sollte sie wirklich. Bischof, wir werden auch dafür sorgen, dass die ganze Familie zur Aktivität des Ältestenkollegiums diesen Monat eingeladen wird.
Danke.
Bischof, ich habe Familie Garcia kennengelernt. Sie sind eine wunderbare Familie. Ich bin sicher, wenn Sie die Liebe, Zuneigung und Unterstützung des Gemeinderats spüren und wenn wir Ihnen eine Berufung übertragen, werden Sie wirklich starke Mitglieder der Kirche werden.
Das klingt vielversprechend. Bruder Reyes hat weiterhin mitgeschrieben. Ich schlage vor, dass Sie nach der Sitzung Ihre Notizen mit seinen vergleichen, weil wir einige gute Ideen zusammengetragen und Aufgaben verteilt haben. Wir möchten sichergehen, dass allem wirklich nachgegangen wird. Aber wie gesagt, es sind nur ein paar Ideen. Der wahre Schlüssel liegt meiner Meinung nach daran, dass Sie in Ihren Leitungssitzungen beraten, wie wir dafür sorgen können, dass sich Familie Garcia als Teil der Gemeinde und vollständig aufgenommen fühlt und den Geist dessen verspürt, was wir als Freunde und Bekannte zu geben haben. In diesem Sinne, vielen Dank. Auf unserer Liste stehen auch mehrere Familien, um die wir uns bemühen und denen wir auf den rechten Weg helfen wollen. Heute haben wir nur Zeit, über Familie Young zu sprechen. Ich habe über sie nachgedacht. Bis vor einem Jahr sind sie ohne Unterbrechung jeden Sonntag zur Kirche gekommen. Jetzt bemerken wir, dass ihre Aktivität allmählich nachlässt. Vor ein paar Wochen habe ich Bruder Young zufällig getroffen. Ich glaube, dass er mir sagen wollte, er möchte, dass er und seine Familie wieder aktiver werden. Ich hatte das Gefühl, dass die Segnungen des Tempels ihn inspirieren und seine Begeisterung für die Kirche wieder entfachen könnten. Deshalb meine Frage, was könnten wir als Gemeinderat tun, um Bruder Young zu helfen und es seiner Familie zu erleichtern, zu uns zurückzukehren?
Wissen Sie, Bischof, Sie haben 2 Kinder in der PV. Vielleicht sollten wir als PV eine Idee entwickeln, um Sie bei der Rückkehr in die Kirche zu unterstützen. Ich glaube, dabei kann ich helfen. Ich wohne ganz in der Nähe von Familie Young. Sie sind wirklich fabelhaft. Die Kinder müssten mich aus der Nachbarschaft gut genug kennen, dass sie sich in meiner Nähe wohlfühlen. Ich wohne so nah bei Ihnen, dass ich jederzeit vorbeifahren und Sie abholen kann.
Das ist eine gute Idee mit den Mädchen. Was mit den Jungen? Ich glaube, er geht an die High School. Meines Wissens kommt er nicht ganz so gut zurecht.
Bischof, der Sohn meines ersten Assistenten ist ein sehr guter Schüler. Er ist ein hervorragender Schüler. Ich wette, dass er auch gerne helfen würde.
Das klingt gut. Würden Sie der Sache nachgehen und uns Bericht erstatten, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen?
Ja, gern.
Danke, Bruder Glauser.
Bischof, weiß jemand, ob er zum Seminar eingeladen wurde? Ich werde das nachprüfen, Bischof. Ich finde, es eine wichtige Erfahrung für ihn wäre.
Das halte ich für eine gute Idee.
Ich möchte auch gerne helfen. In 2 Wochen haben wir eine FAV-Aktivität. Ich würde Schwester Young gerne persönlich einladen und abholen, wenn sie einverstanden ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, Bischof, dass unsere Ehemänner zusammenarbeiten. John und Bruder Young haben in den Mittagspausen einige tiefgründige Gespräche über das Evangelium geführt. John ist erstaunt darüber, wie gut Bruder Young die Schriften kennt, noch aus seiner Zeit als Missionar. Möglicherweise braucht er eine Gelegenheit zu dienen, vielleicht als Lehrer.
Brüder, vielleicht könnten wir als Bischofschaft darüber nachdenken. Die Idee, ihn als Lehrer zu berufen, könnte der Schlüssel sein. Lassen Sie uns darüber nachdenken und beten. Wenn wir das richtige Amt für ihn finden, werden wir als Bischofschaft die Initiative ergreifen und eine Berufung aussprechen. Vielen Dank. Aber auch hier bin ich der Ansicht, je mehr wir uns in unseren jeweiligen Leitungen beraten, desto mehr Möglichkeiten werden uns einfallen, um die Youngs zu fördern. Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns um den Geist bemühen, wird der himmlische Vater unser Herz anrühren und wir werden Familie Young helfen, wieder ganz aktiv zu werden. Davon trage ich ein Zeugnis im Herzen, weil ich Bruder Young gehört habe, wie er auf seine Weise Zeugnis gegeben hat. Nochmals danke für alle Bemühungen, Bruder Reyes. Bitte sorgen Sie dafür, dass wir diese Ideenliste in der nächsten Woche erhalten, ja?
Wird gemacht.
Vielen Dank. Eine andere Person, über die wir heute sprechen wollten, ist Schwester Turner. Soviel ich weiß, sind die Besuchslehrerinnen von Schwester Turner bei ihr gewesen und haben anschließend berichtet, dass sich ihr Haus in keinem guten Zustand befindet. Seitdem Bruder Turner verstorben ist, ist es bestimmt schwer für sie, das Haus in Stand zu halten. Wie Sie wissen, ersetzt der Gemeinderat jetzt die Besprechung, die wir bisher im Gemeindewohlfahrtskomitee gehabt haben. Deshalb hat Schwester Turner mir erlaubt, den Gemeinderat über ihre Situation in Kenntnis zu setzen und zu überlegen, was wir tun könnten. Was meinen Sie?
Ich glaube, dass hier die jungen Damen aktiv werden könnten. Vor ein paar Wochen konnten wir einer anderen Schwester aus der Gemeinde helfen und haben gestrichen und geputzt. Das können wir bestimmt wieder machen. Die jungen Damen würden sich bestimmt freuen, Schwester Turner kennenzulernen und das für sie zu tun.
Vielleicht können wir eine gemeinsame Aktivität daraus machen und die jungen Männer einbeziehen.
Ja, wenn sie uns in die Werkstatt lassen, dann erlauben wir uns, mit das Unkraut zu zupfen.
Ja, das ist gut. Das größte Problem, das mir berichtet wurde, scheint das undichte Dach zu sein.
Bischof, ich weiß nicht, ob jemand aus der HP-Gruppe etwas von Dachdeckerei versteht, aber ich könnte nachfragen. Vielleicht kann Bruder Brooks aus dem Ältestenkollegium helfen, was das betrifft. Wir haben schon nach Möglichkeiten gesucht, wie wir ihm helfen können, ein bisschen aktiver im Kollegium zu werden und die Pflichten des Priestertums besser zu verstehen. Ich finde, es wäre nützlich für ihn, wenn er die Gelegenheit hätte. Bis vor ein paar Jahren hat Bruder Brooks hauptberuflich als Dachdecker gearbeitet. Soviel ich weiß, haben damals einige jüngere Männer in Teilzeit für ihn gearbeitet. Ich werde ihn fragen, ob er bereit ist zu helfen.
Gut, und bitte sprechen Sie das mit Bruder Glauser ab, weil Schwester Turner für das Heimlernen der HP zugeteilt ist. Bruder Glauser, dürfen wir also Sie bitten, die Aufgabe zu übernehmen und ein Auge darauf zu haben, was wir für Schwester Turner tun können? Die Schlüssel liegen meiner Meinung nach darin, lassen Sie uns alle nur möglichen Organisationen der Gemeinde einsetzen und unentgeltlich zusammenarbeiten. Bitte erstellen Sie einen Plan und erstatten anschließend dem Gemeinderat Bericht. Wir wollen sehen, was wir für Schwester Turner tun können.
Ja, wir organisieren gerne ein Projekt und werden bei unserem nächsten Treffen davon berichten.
Bischof, wissen Sie, dass Schwester Sayers gestürzt ist und sich ein Bein gebrochen hat? Es ist ein wirklich übler Sturz, aber sie hat eine große Familie, die ihr hilft. Sie wüsste es aber bestimmt zu schätzen, wenn Priestertumsträger ihr das Abendmahl bringen würden.
Bruder Weber, können Sie diese Aufgabe übernehmen und 2 junge Männer zu ihr schicken, die ihr das Abendmahl bringen?
Ja, das machen wir.
Gut.
Ach, Bischof, nach der Sitzung möchte ich gerne noch über zwei vertrauliche Themen mit Ihnen sprechen. Könnten wir uns für 5 Minuten zusammensetzen?
Dazu bin ich gern bereit.
Ja, danke.
Dazu bin ich. Brüder und Schwestern, hiermit ist unsere heutige Sitzung beendet. Ich möchte Sie nur noch an 2 Punkte erinnern. Nummer 1, die Vertraulichkeit dessen, worüber wir gesprochen haben, besonders was Einzelne oder Familien betrifft. Sie sind unserem Vater im Himmel heilig und was wir hier besprechen, sollte heilig bleiben. Als Bischofschaft möchten wir Ihnen gegenüber unsere große Liebe und Dankbarkeit aussprechen für Ihren Dienst an den Mitgliedern dieser Gemeinde und für Ihre Bereitschaft hier in Liebe, Offenheit und dem Bemühen zu sprechen, das Leben unserer Gemeindemitglieder zu bereichern. Bruder James, würden Sie bitte das Schlussgebet sprechen? Danke.
Thank you, brothers and sisters.
Vielen Dank, Brüder und Schwestern. Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der 12 Apostel leitet nun eine Podiumsdiskussion über die Anwendung des neuen Handbuchs und über einige der darin enthaltenen Grundsätze. Die Mitwirkenden sind Elder M. Russell Ballard, Elder Jeffrey R. Holland und Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel, Elder Walter F. Gonzalez von der Präsidentschaft der 70er und Schwester Julie B. Beck, Präsidentin der FHV. Nach der Podiumsdiskussion hören wir abschließend von Präsident Boyd K. Packer, dem Präsidenten des Kollegiums der 12 Apostel. Nach Präsident Packers Worten beenden wir diese Versammlung, indem wir gemeinsam unter der Leitung von Schwester Watkins das Lied »O fest wie ein Felsen« singen im Gesangbuch Nummer 56. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Bonnie Parkin aus dem Pfahl Parley in Utah. Wir danken allen, die bei unserer heutigen Versammlung mitgewirkt haben und beten darum, dass die Mitglieder überall auf der Welt sowohl aus den neuen Handbüchern als auch aus dieser Schulung Nutzen ziehen mögen. Elder Ballard.
Danke, Elder Perry. Ich finde, zu Beginn sollten wir sagen, dass Bischof Richards und seine Ratgeber eine hervorragende Präsentation vorbereitet haben. Ich möchte auch erwähnen, dass die Worte von Elder Oaks und Elder Cook und von unserem geschätzten Präsidenten wirklich wunderbar waren. Wir sind also dankbar, hier zu sein. Und die erste Frage, die ich in dieser Diskussion stellen möchte, ist die, wenn Sie an den Gemeinderat denken, den wir uns gerade angeschaut haben, was ist da Ihrer Meinung nach besonders gut gelaufen? Schwester Beck?
Also ich finde, dass da eine Schriftstelle, Lehre und Bündnisse 88, Vers 122, sehr gut umgesetzt wurde. Ich würde sie gern vorlesen. Ich betone das, weil jeder die Schriften mit nach Hause nehmen und nachlesen kann, wie das abgelaufen ist. Bestimmt unter euch einen zum Lehrer und lasst nicht alle auf einmal Wortführer sein, sondern lasst immer nur einen reden und lasst alle seinen Worten zuhören, sodass, wenn alle geredet haben, alle durch alle erbaut worden sein mögen und ein jeder das gleiche Recht habe. Mir ist aufgefallen, dass das in dem Rat umgesetzt wurde. Er hat eine erbauliche, schöne Atmosphäre erzeugt.
Sehr gut. Noch jemand? Elder Holland?
Präsident Monson hat das erwähnt und sowohl Elder Oaks als auch Elder Cook haben diese wundervollen Kapitel, diese Einleitung betont, in denen es besonders um die Familie geht. Ich fand es hervorragend, dass man in diesem Rat immer wieder auf die Eltern zurückkam, anstatt darüber zu sprechen, was bei Aktivitäten stattfinden soll oder was eine Hilfsorganisation oder ein Kollegium zu leisten hat, obwohl auch das angesprochen werden musste. Ich saß da und hörte zu, es ging immer wieder um das eine, es wurde immer wieder über Eltern gesprochen, wie man sie einbeziehen kann und wie sie das zu Hause stärken können. Ich fand das einfach toll.
Ich möchte hinzufügen, dass man sich im Rat durchgehend auf Menschen konzentriert hat, nicht auf Programme. Man hat sich um den Einzelnen und um die Familie bemüht. Diese Absicht wird wohl auch mit dem neuen Handbuch verfolgt. Mhm. Bruder Gonzales?
Ja, das ist ziemlich deutlich. Jeder hat sich beteiligt und das machte Offenbarung möglich. Ich fand es auch sehr gut, dass nachgefasst wurde. Da wurden Vorschläge gemacht und da man gemerkt hat, dass auf jeden Fall nachgefasst werden wird, war klar, dass die Vorschläge auch umgesetzt werden.
Meiner Meinung nach war das ein gutes Beispiel dafür, wie ein Bischof eine Ratsversammlung leiten kann, ohne dominant zu sein. Der Bischof hat mehr zugehört als gesprochen. Offen gestanden habe ich schon viele Gemeinden und Pfähle gesehen, wo ein Priestertumsführer sagt, das ist das Problem, sollten wir nicht dies und das tun, was meinen Sie? Und niemand sagt etwas. Im Ernst. Dieser Bischof hingegen hat das Problem anschaulich vorgetragen, eine gut durchdachte, inspirierte Frage gestellt und dann mehr zugehört als selbst gesprochen. Das sind alles gute Gedanken. Wenn wir an einen Gemeinderat oder an dieses neue Handbuch denken, was ist der Zweck, der dahinter steckt? Was versuchen wir gemeinsam in der Kirche zu erreichen, sodass wir es dann in einem Rat besprechen? Wo soll es das hinbringen?
Ich hoffe, ich bin nicht zu voreilig. Ich glaube, Elder Oaks ist in seiner Einleitung genau darauf eingegangen. Hier geht es um das Erlösungswerk. Und wir wollen die verschiedenen Aufgabenbereiche nicht allzu sehr voneinander trennen. Wir wollen keine Hürden oder Grenzen, die die Zusammenarbeit nur erschweren. Elder Oaks ist sofort auf die prophetischen Aussagen eingegangen, die Aussagen aus den Heiligen Schriften, dass wir am Erlösungswerk beteiligt sind. Ich möchte kurz erwähnen, dass dies für mich einer der Höhepunkte in Kapitel 5 ist. Das weicht vielleicht ein wenig vom Thema ab jetzt, aber in Kapitel 5, das Erlösungswerk, wird die Missionsarbeit und Aktiverhaltung mit der Tempelarbeit und dem Unterrichten kombiniert. Ich finde, das ist für dieses Handbuch symbolisch und buchstäblich ein gewaltiger Schritt nach vorne.
Elder Ballard, ich wollte sagen, dass dieser Rat mir vollkommen vorkam. Sicher gibt es aber irgendwo jemanden, der sich sagt, Mensch, bei uns sieht es ganz anders aus. Wir machen unsere Sache nicht so gut. Was mir an dem Beispiel so gut gefallen hat, ist, dass es nicht darum geht, ob alles reibungslos abläuft. Sie haben sich an Grundsätze gehalten, die einen guten Rat ausmachen. Das haben Sie uns anschaulich gemacht. Sie waren einig, haben sich auf das geistliche Wirken konzentriert und haben über Menschen gesprochen. Sie hatten ein Ziel im Sinn, das Ziel des Vaters im Himmel. Manchmal machen wir uns Sorgen, ob wir in unserem Rat alles richtig machen.
Ich glaube, es zeichnet einen guten Führer aus in jedem Bereich, dass er jederzeit bereit ist, anzuerkennen, dass es Probleme gibt. Dann jedoch die Weisheit hat, auf die Mittel zurückzugreifen, die der Herr uns gegeben hat. Oftmals hören wir, dass die Bischöfe überlastet sind. Und das sind sie auch, wenn sie diesen Grundsatz nicht annehmen. Wenn sie den Grundsatz annehmen, welche Funktion der Gemeinderat hat, bekommen sie viel Hilfe. Sie müssen begreifen, dass sie einen Dialog anstoßen können. Sie können die Tür zu mehr Verständnis, Inspiration und Offenbarung öffnen. Das wird von Männern und von Frauen kommen, zu Themen, die den Bischof belasten. Ich fand, der Bischof hat seine Sache in diesem Rat gut gemacht. Was wir meiner Meinung nach auch klarstellen müssen, ist, dass die FAV-Leitung einen Rat bildet. Die Sonntagsschulleitung bildet einen Rat. Alle, die dort zu sehen waren, gehen hoffentlich in ihren eigenen Rat zurück und sprechen über das, was im Gemeinderat besprochen wurde. Und wenn sie das tun, meinen sie nicht auch, dass sie dann zum Gemeinderat zurückkommen und noch bessere Vorschläge und Ideen haben? Dies ist das Erlösungswerk. Und der Rat ist der richtige Ort, Inspiration zu empfangen. Daher sind Einigkeit und Vertraulichkeit so wichtig. Wir können keine Inspiration empfangen, wenn wir nicht einig sind oder Vertrauliches weitererzählen.
Wissen Sie, Elder Ballard, mir ist bewusst geworden, dass dieses Prinzip auf alle Räte zutrifft. Dazu gehört auch, dass ein Rat gar nicht alles tun kann, was er eigentlich sollte. Wenn die Ratsmitglieder alles alleine machen wollen, ist ihre Last so groß wie die des Bischofs gewesen ist. Sie müssen also in ihren Räten weitermachen. Sie müssen das Konzept fortführen. Das regt alle zur Beteiligung an. Mir hat es auch sehr gefallen, dass Elder Cook in seiner Einleitung betont hat, dass man schon vorab planen und sich vorbereiten muss. Und wenn es geht, sollte man ein Anliegen anderswo klären, sodass möglichst viel schon zu einem anderen Zeitpunkt erledigt wird. Oft geschieht das ebenfalls in einem Rat, jedoch nicht unbedingt im Gemeinderat. Nicht nur in den Räten wie bei einer Präsidentschaft, einer Leitung oder einer Bischofschaft, sondern dieser Grundsatz wurde deutlich, als Bischof Richards in dem Beispiel den Auftrag erteilt hat, über etwas nachzudenken. Also kann jeder auch vor dem Rat schon Inspiration empfangen.
Es ist nicht so, dass ein Einzelner alle Antworten auf jede Frage hat. Aber wenn der Rat gut funktioniert, beziehen wir Inspiration von den einzelnen Ratsmitgliedern und sogar von den Mitgliedern der Gemeinde. Wenn wir es richtig angehen, ist jeder bei der Sache und erfährt etwas, was in seiner Organisation zwar niemand wusste, aber beim Heim- oder Besuchslehrtermin bekannt wurde und was vielleicht genau die Lösung für ein Problem ist.
Elder Ballard, ich denke an die vielen Orte auf der Welt, wo ich schon war. Genau wie Sie war ich schon überall auf der Welt. Als ich mich damit befasst habe, wie der Herr sich einen Rat vorstellt und jetzt dieses Beispiel hier gesehen habe, hatte ich den Eindruck, dass die Fähigkeit, auf die Weise des Herrn Rat zu halten, dem zuwiderläuft, was sonst auf der Welt üblich ist. Es ist schwierig in der Familie und im Zuhause. Es ist für jeden schwierig. Doch wenn man das Evangelium Jesu Christi kennenlernt, Bündnisse schließt und den Herrn als Vorbild nimmt, dann nimmt man seine Wesensart Stück für Stück an. Man spricht und kommuniziert mit anderen so, wie er es tun würde. Ich finde, niemand braucht den Kopf hängen zu lassen, wenn er nicht auf die Weise des Herrn Rat hält. Vor jeder Ratsversammlung in meiner Organisation versuche ich, mich darauf einzustellen und überlege, wie kann ich diese Woche noch besser Rat halten als letzte Woche? Wofür will ich die Verantwortung übernehmen und was will ich mit meinen Ratgeberinnen verbessern? Und dann sind wir diese Woche besser als letzte Woche. Und wir sind diesen Monat besser als letzten Monat, weil wir gewissermaßen nach einer neuen geistigen Gabe trachten. Es ist eine geistige Gabe vom Herrn, zu wissen, wie wir auf seine Weise vorgehen. Wir brauchen nicht entmutigt zu sein. Wir entwickeln uns Zeile um Zeile und werden immer besser. Wir helfen einander, diese Gabe zu entwickeln.
Elder Gonzales, manchmal meint der Bischof, er müsse alles wissen, weil er der Bischof ist.
Ja, manchmal. Und manchmal trifft man auf einen Bischof, der diesen Grundsatz befolgt. Heute zum Beispiel war der Bischof, als er gesprochen hat, ein hervorragendes Beispiel. Mir haben seine Worte sehr gefallen. Was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Danach hörte er sich die Ideen und die Gedanken der anderen an. Und nachdem er den Ratsmitgliedern zugehört hatte, äußerte er seine Gedanken. Aber nicht nur das. Ich fand es auch toll, dass er und auch ein Ratgeber diese Kommentare gelobt haben. Das ist in jedem Kulturkreis sehr wichtig. Es ist immer gut, die Beiträge und guten Ideen anderer zu loben. Dadurch schafft man Einigkeit und baut Zion auf. Es fördert Offenbarung und Inspiration. Die Mitglieder äußern dann gerne ihre guten Gedanken. Der Geist kann noch stärker anwesend sein, wenn sie so wollen.
Ich glaube, wir haben die irrige Ansicht, dass noch die kleinste Offenbarung für die Gemeinde durch den Bischof kommen muss. Da er die Schlüssel hat, muss er diese auch anerkennen und bestätigen. Doch er muss nicht unbedingt der Einzige sein, der Offenbarung empfängt. Wenn Sie also in dem Rat in Einigkeit verbunden sind und sich vom Heiligen Geist leiten lassen, tragen die Beiträge aller Ratsmitglieder zur Inspiration bei. Der Rat trifft keine Entscheidung. Bei den Beiträgen geht es nicht darum, eine Entscheidung zu treffen, sondern es ist so vorgesehen, dass der Bischof, der die Schlüssel innehat, leitet. Aber er muss nicht bis ins kleinste Offenbarungen empfangen. Richtig, gutes Beispiel.
Eine der bekannten kulturellen Fragen, die unverblümt angesprochen wurden, und zwar nicht bewusst, sondern wie selbstverständlich und durch Inspiration, betrifft die Frauen, die gesprochen haben. Diese Frauen haben sich engagiert. Manchmal sind wir für die Frauen, die in diesen Räten sitzen, nicht offen genug. Wir gehen nicht genügend auf sie ein oder übergehen sie. Ich fand diese Frauen fabelhaft. Wir hatten genügend Ratssitzungen mit Schwester Julie Beck, um zu wissen, wie fabelhaft sie ist. Wenn also jemand ein Problem damit hat, dann sollte er das hinter sich lassen. Wir sind auf die Hilfe der Frauen angewiesen. Kann ich noch etwas dazu sagen? Dieser Grundsatz trifft nicht nur auf den Gemeinderat und nicht nur auf die Führung der Kirche zu, weil wir nämlich auch zu Hause auf die Schwestern, auf unsere Ehefrau und auf unsere Kinder hören sollten. Das gehört dazu. Das führt in der Kirche zu mehr Einigkeit und überall sonst zu mehr Redlichkeit.
Der Grundsatz des Rathaltens funktioniert. Von der ersten Präsidentschaft bis zum Kollegium der Zwölf, das ja ein Rat ist, zu den 7 Präsidenten, die ein Rat sind, zu den 70 in ihren jeweiligen Gebietspräsidentschaften, die einen Rat bilden, bis hin zum Pfahl, in dem es Räte gibt, zur Gemeinde, zum Kollegium und zum Zuhause. Ganz gleich, wer einen Rat leitet, er muss bereit sein, zuzuhören. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel für jemanden, der einen Rat leitet. Er muss alle beteiligen und die Hilfe annehmen, die ihm zur Verfügung steht. Wenn er sich bereitwillig anhört, was diejenigen zu sagen haben, die auch über ihren Verantwortungsbereich hinaus Offenbarung empfangen. Wenn Sie an das Muster denken, das wir in diesem Rat gesehen haben, so glaube ich, dass die Gabe der Unterscheidung besser funktioniert, wenn man zuhört, anstatt selbst zu reden. Wenn der präsidierende Beamte also in einer Position ist, in der er führt und leitet, ohne jedoch zu dominieren, ist er in dem Gespräch viel besser in der Lage, die geistige Gabe der Unterscheidung zu haben. Das trifft ebenso auf jedes andere Ratsmitglied zu. Es kann auch vorkommen, dass eine Schwester oder ein anderes Ratsmitglied dazu neigt, das Gespräch zu dominieren. Dann muss der, der den Rat leitet, den Zweck deutlich machen. Und ich finde, das ist bei dem, was wir gerade gesehen haben, sehr schön deutlich geworden.
Elder Ballard, ich möchte das nicht zu sehr vertiefen, aber ich meine, dass wir einen Punkt noch ansprechen sollten, den wir künftig auch in der Kirche immer wieder ansprechen sollten, nämlich, dass wir den Bischof entlasten müssen. Das ist ein Grund für diese Gesprächsrunde und ganz sicher auch ein Grund, weshalb wir das Handbuch haben. Ich war ganz begeistert, wie damit umgegangen wurde, als jemand mehr oder weniger spontan erwähnte, dass jemand krank ist. Ich glaube, es war Schwester Madsen. Irgendjemand war krank, jemand hatte sich ein Bein gebrochen, sowas in der Art.
Jemand hatte ein Problem.
Es gab ein Problem und 2 oder 3 Leute waren dem Bischof zuvorgekommen und hatten sich darum gekümmert. Und dann sagte der Bischof zu seinen Ratgebern, kommt, lasst uns mal hingehen und nach ihr sehen. Wie großartig, dass niemand in der Gemeinde gesagt hat, zuerst soll doch der Bischof mal zu ihr gehen und ehe er nicht dort war, unternehme ich gar nichts. Diese Einstellung hatte keiner und es war so natürlich, dass ich dachte, Mensch, die helfen wirklich einem vielbeschäftigten Bischof, sowohl mit zeitlichen als auch mit geistigen Mitteln.
Elder Ballard, wir haben heute etwas gelernt, was ich für sehr wichtig halte. Den Gedanken, dass man sich in einer Präsidentschaft um das kümmert, was man in dieser Präsidentschaft tun kann. Ich weiß noch, wie ich einmal eine FAV-Leiterin getroffen habe. Sie wartete draußen auf dem Bürgersteig vor einem ärmlichen kleinen Haus. Sie stand da und rang die Hände. Ich wollte die Familie besuchen, doch sie sagte, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich unsicher bin, ob ich die Befugnis habe, dieser Familie zu helfen. Hierbei ging es um eine Familie in großer Not. Sie hatten Hunger, sie mussten frieren, sie hatten kein Wasser. Und die Schwester war unsicher, was sie tun durfte. Ich machte ihr klar, Sie sind eine FAV-Leiterin. Überlegen Sie mal kurz, was Sie und Ihre Ratgeberinnen jetzt tun können, um dieser Familie umgehend zu helfen. Überlegen Sie dann, was Sie vor den Bischof bringen. Als wir ihr bewusst gemacht hatten, was sie in Ratsversammlungen erreichen kann, taten sich ihr ganz neue Perspektiven auf. Ihre Last wurde leichter und sie musste nicht mehr mit jedem Problem zum Bischof gehen. Sie hatte bereits begonnen, zum Wohle der Familie tätig zu sein und konnte dann den Gemeinderat einbeziehen.
Wie wundervoll es doch ist, wenn eine FAV-Leiterin, eine JD-Leiterin oder eine PV-Leiterin zur Ratsversammlung kommt und sagt: Bischof, ich möchte Ihnen Bericht erstatten. Wir hatten dieses Problem und haben Folgendes unternommen. Was geschieht dann? Ein Teil der Last wird dem Bischof automatisch von den Schultern genommen.
Ja, nach so einem Bericht fällt er erstmal in Ohnmacht.
Aber es ist auch Vorsicht geboten. Bei unserem aufrichtigen Wunsch, in diesen Räten voller Elan mitzuhelfen, dürfen wir nicht die Wohlfahrtsgrundsätze missachten, die wir ja lehren. Alles, was wir tun, muss die Selbstständigkeit fördern. Manchmal sind wir voreilig und tun zu viel, und dann werden andere eher abhängig von uns als selbstständig. Ja, das stimmt, ein sehr guter Punkt. Ich weiß nicht, Brüder, ob Sie die gleichen Erfahrungen machen wie ich, wenn Ihnen Fragen gestellt werden. Ist Ihnen schon einmal eine Frage gestellt worden?
Nie, das habe ich noch nie erlebt. Ich warte immer noch auf die erste Frage.
Dann frage ich Sie jetzt etwas. Hat man Sie schon einmal etwas gefragt, was bereits im Handbuch beantwortet wird?
Fast immer. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, aber der Sekretär der ersten Präsidentschaft, also jemand, der es wissen muss, hat einmal erzählt, dass etwa 80% der Fragen an die erste Präsidentschaft im Handbuch beantwortet werden. Anscheinend kennen wir uns nicht gut genug damit aus.
Dann befolgen wir die Richtlinien, von denen Sie gesprochen haben, ganz genau, Elder Bednar. Wir weichen nicht davon ab. Wir halten uns fest an die grundlegenden Richtlinien der Kirche. Elder Gonzales, ist das eine gute Idee?
Oh, ja, das ist eine fantastische Idee. Wir müssen uns mit dem Handbuch gut auskennen. Jemand hat einmal gesagt, wenn man ein Geheimnis gut hüten möchte, müsse man es nur in ein Handbuch schreiben. Wir hoffen, dass das bei unseren Handbüchern nicht so ist.
Wir hoffen auch, zumindest für die 12 und wohl für alle Generalautoritäten, dass wir niemals das Büro eines Pfahlpräsidenten betreten, nachdem die Handbücher verteilt wurden und diese dann ganz oben im Regal stehen. Wir hoffen, dass sie benutzt werden.
Im Ausland und dort, wo die Kirche wächst, ist es manchmal ein Problem, dass es kein Beispiel gibt, wie alles funktionieren soll. Das Handbuch kommt diesem Beispiel am nächsten. Wenn wir also nicht genau wissen, wie etwas gehandhabt wird, weil wir kein Beispiel haben, dann gibt es das Handbuch.
Es enthält Lehren, Grundsätze und Richtlinien für inspirierte Beschlüsse. Das ist keine Anleitung für Bedienstete. Man findet auch nicht jede einzelne Antwort darin. In diesen Büchern stehen grundlegende Prinzipien, Lehren und Richtlinien. Und wenn man bedenkt, wie viele Mitglieder dem Gemeinde- oder Zweigrad angehören, die darauf zurückgreifen können, wirkt sich das alles segensreich auf das Leben des Einzelnen der Familien aus.
Elder Ballard, mir gefällt Ihr Gedanke, dass jeder das ganze Handbuch liest. Es gibt keine bessere Schulung, als zu wissen, wie das Gesamtbild aussieht. Es nimmt uns unsere kleine, beschränkte Sichtweise und lässt uns klar erkennen, was der Herr für uns alle vorgesehen hat, was es mit der Familie auf sich hat, was aus uns werden kann, was für den Bischof von Belang ist und welche Aufgaben er hat und wo wir uns darin wiederfinden. In einem weiteren Kapitel geht es darum, was einheitlich sein muss und wo wir etwas anpassen können. Das sind wichtige Worte, die sorgfältig gewählt wurden. Anpassung gibt uns nicht das Recht, die Kirche des Herrn neu zu erfinden. Manchmal werden wir so einfallsreich, dass wir die Kirche des Herrn gar nicht mehr wiedererkennen. Es ist also sehr wichtig, sich an die Richtlinien zu halten, wie etwas angepasst werden kann. Denn wir haben nicht das Recht, die Kirche neu zu erfinden und Richtlinien, die von der ersten Präsidentschaft genehmigt worden sind, umzuändern. Wir dürfen diese Richtlinien umsetzen und sie gegebenenfalls anpassen, wenn das nötig sein sollte.
Und über diese Anpassung muss beraten und gebetet werden. Und wir müssen den Geist zu Rate ziehen, was angebracht ist und was machbar und was möglich ist.
Und was ist das Ziel?
Mit den gegebenen Umständen zurechtzukommen. Ich möchte noch etwas wiederholen, damit keine Missverständnisse entstehen. Ich finde nicht, dass wir die Mitglieder auffordern sollten, sich hinzusetzen und das Handbuch mit einem Mal durchzulesen. Warum lesen wir es nicht nach und nach durch, Abschnitt für Abschnitt? Das wird dann auch niemanden überfordern. Daraus können sich Gespräche ergeben, die uns wirklich weiterbringen. Was haben wir wirklich in Kapitel 1 erfahren? Darüber könnte man dann in einer Ratsversammlung sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass wir innerhalb von 6 Monaten in der Kirche Räte hätten, die genauso funktionieren wie die erste Präsidentschaft und die 12 es durch Inspiration vom Himmel für die Kirche in diesen Handbüchern vorgesehen haben. Ich finde wirklich, dass die Präsentation heute sehr gut war. Um das Ganze abzurunden, Elder Holland, nach Ihren jahrelangen Erfahrungen im Bildungsbereich und in der Kirche, welche Beobachtung haben Sie gemacht? Möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Nun, Sie haben das Wort Bildung erwähnt. Lassen Sie mich das aufgreifen. In der Kirche betreiben wir keine Motivation mit Leistungsanreizen wie fast überall sonst auf der Welt. Wir zwingen niemanden, etwas zu tun. Bei uns wird niemand bezahlt. Wir drohen nicht mit Kündigung. Denken Sie an das Leben außerhalb der Kirche, ob in Unternehmen, in der Politik oder fast in jedem anderen Bereich. Die meisten Anreize und Mittel sind keine Evangeliumsgrundsätze. Es entspricht nicht dem, was wir in Räten und in Familie, in Kollegien, Gemeinden und Pfählen tun. Was wir vor allem tun, ist lehren. Wir lehren durch Beispiel und auch durch das Wort. Der Prophet Joseph Smith hat einmal gesagt, wenn jemand durch Glauben wirkt, wirkt er durch Worte. Und als Gott sprach, es werde Licht, da war Licht. Das ist ein wundervoller Ansporn und wird in diesen Handbüchern sehr schön vorgestellt. Gleich am Anfang mit dem Erlösungswerk. In diesem Kapitel über das Erlösungswerk. Es geht darum, besser zu lehren, mit mehr Macht zu lehren, inspiriert und demütig zu lehren. Genau das hat der Heiland gemacht. Das zeichnete ihn aus und dafür war er bekannt. Er gab sich nicht mit den Wegen der Welt ab und wir sollen das auch nicht. Danke, dass Sie die Bildung erwähnt haben, Elder Ballard. Ich hatte damit gar nicht gerechnet, aber ich glaube, wir können alle versuchen, bessere Lehrer zu werden. Und das wird in diesem Handbuch wunderbar veranschaulicht.
Danke, Elder Bettner. Ich wünschte, ich könnte das Wort Sitzung aus dem Wortschatz der Mitglieder der Kirche streichen. Wir haben nicht über eine Gemeinderatssitzung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Mitglieder des Gemeinderats gemeinsam Offenbarung empfangen. Ich wünschte, Ratsmitglieder oder Familienmitglieder hätten vor einer Zusammenkunft die Einstellung, ich bereite mich darauf vor, mit meiner Familie Offenbarung zu empfangen, anstatt zu einer Sitzung zu gehen. Sie können mit den Mitgliedern im Gemeinderat Offenbarung empfangen. Ich glaube, wir würden uns dann ganz anders vorbereiten und verhalten. In diesen letzten Tagen ist angesichts der Kräfte des Widersachers und der Finsternis niemand in der Familie oder der Gemeinde der Einzige, der allein alle Antworten hat. All das spricht für die Geistigkeit dieses Werks und dass wir nach Inspiration trachten müssen, um das zu tun, was der Herr von uns möchte. Danke, Schwester Beck.
Ich glaube, wir haben erneut die Gelegenheit und das Vorrecht vom Vater im Himmel zu entscheiden, worauf wir uns konzentrieren. Was zählt für den Herrn? Sind das die Sitzungen und Versammlungen? Sind es die Zahlen? Geht es darum, wie viele Zettel wir verteilen? Oder geht es darum, sich umeinander zu kümmern? Wir legen Wert auf Fürsorge, Liebe und Dienst am Nächsten. In diesem Gemeinderat war man daran interessiert, wie anderen gedient wird, wie man anderen beisteht. Wer hat über jemanden gewacht? Wer hat jemanden gestärkt? Wer hat etwas für andere getan? Wer hat jemanden aufgerichtet? Das ist das Entscheidende im Evangelium des Herrn. Darum sorgt er sich. Wir haben die Chance, uns bei dem, was für uns zählt, neu auszurichten. Und der Herr möchte, dass für uns das zählt, was für ihn zählt, dass wir so wirken, wie er es getan hat. Alle anderen Messwerte wurden von Menschen erdacht, nicht vom Herrn Jesus Christus. Das ist die Chance, alles so zu sehen, wie er es sieht.
Danke.
Wenn ich an Räte denke, gibt es einen Gedanken, der mich wirklich berührt, und zwar, dass wir in Einigkeit und mit Glauben nach dem Willen des Herrn trachten. Dieser wundervolle Gedanke steht sogar im Handbuch.
Gut, vielen Dank. Lassen Sie mich Ihnen abschließend noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Wenn ein Rat, sei es in der Familie, in der Gemeinde oder im Zweig, ein Anliegen bespricht und zu einer Entscheidung kommt, was getan werden muss, dann muss Luzifer durch dieses Zusammenwirken weichen. Er kann das nicht aufhalten. Wenn Ratsmitglieder einen Rat verlassen, sollen sie sagen, das machen wir. Nicht der Bischof will, dass ich das mache, sondern wir machen das. Denn wir haben uns beraten und haben darüber gebetet. Das müssen wir tun, um die Kinder des himmlischen Vaters aufzurichten, zu inspirieren und etwas für sie zu tun. Wenn diese Einstellung in den Räten der Kirche zu finden ist, kommt das Werk voran. Und wir werden viele Kinder unseres Vaters retten können. Eine Frau ist für die Missionsarbeit, das Seelenheil und die Genealogie ebenso wichtig wie ein Mann. Also beseitigen wir die Barrieren, von denen wir gesprochen haben. Wir alle stemmen die Schulter an dasselbe großartige Werk, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben der Kinder unseres Vaters im Himmel zustande zu bringen. Und ich bitte unseren himmlischen Vater, die Räte der Kirche überall auf der Welt zu segnen. In jeder Gemeinde, jedem Zweig und in jeder Familie möge der Friede des Herrn bei Ihnen sein und mögen die Handbücher und diese Beispiele hilfreich sein. Darum beten wir alle im Namen Jesu Christi. Amen.
Diese Schulungsversammlung ist ungemein wichtig. Wir haben vom Präsidenten der Kirche und von 6 Mitgliedern des Kollegiums der 12 Apostel gehört, die uns in der Sache unterrichtet haben. Zum Abschluss nun zu etwas, was Sie mitnehmen können. Diese Handbücher, in die so viele Menschen Zeit und Energie investiert haben, sollen nicht wie eine Lektion oder ein Buch gelesen werden. Sie sind Nachschlagewerke, die man zu Beginn sorgfältig durchsieht und dann bei Bedarf immer wieder zur Hand nimmt. Den Anfang der einleitenden Überschriften durchdringt eine bezeichnende Aussage: der Plan Gottvaters für seine ewige Familie. Die nächste Überschrift besagt, die Familie Gottes im vorirdischen Dasein. Dann werden die Rolle der Familie und die Rolle der Kirche in Gottes Plan für seine Kinder beschrieben. Es gibt viele Überschriften im Handbuch. Unter diesen Überschriften wird im gesamten 1. und 2. Kapitel des Handbuchs 2 wichtige Lehre hervorgehoben. Des Weiteren sorgen die Handbücher im Ganzen betrachtet für Vereinfachung und Flexibilität. Lassen Sie mich das unterstreichen, für Vereinfachung und Flexibilität. Da die Kirche größer wird, scheint sie auch immer komplizierter zu werden. Es gibt so viele Programme und Vorgänge, bei denen wir einträchtig an einem Strang ziehen müssen. Wir alle wünschen uns für die Verwaltung einen Rahmen, der die Einfachheit des Evangeliums widerspiegelt. Vor vielen Jahren gab Präsident J. Reuben Clark Jr. im Namen der ersten Präsidentschaft eine inspirierte Erklärung, in der er davor warnte, dass ein Übermaß an Reglementierung in der Kirche Offenbarung zunichte machen würde. Die Arbeit der Kirche läuft in allen Bereichen Gefahr, bis ins Kleinste reglementiert zu werden. Das wird zur Folge haben, dass nicht nur jede Initiative unterdrückt wird, sondern auch der Geist keine Möglichkeit mehr hat zu wirken. Darauf ist die Kirche nicht gegründet. Und nun diese einfache Schriftstelle. Aber ungeachtet all dessen, was geschrieben steht, ist es den Ältesten meiner Kirche von Anfang an immer gegeben gewesen und wird immer so sein, dass sie alle Versammlungen so leiten, wie sie vom Heiligen Geist angewiesen und geführt werden. Ich wiederhole, aber ungeachtet all dessen, was geschrieben steht, ist es den Ältesten meiner Kirche von Anfang an immer gegeben gewesen und wird immer so sein, dass sie alle Versammlungen so leiten, wie sie vom Heiligen Geist angewiesen und geführt werden. Wenn wir das begriffen haben, werden wir beim Führen und Verwalten nicht irregeführt. Der Herr hat gesagt, in den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Wir sind in einem geistigen Werk tätig und ein geistiges Werk muss immer vom Geist geleitet werden. So lesen wir im Buch Lehre und Bündnisse, und sie sollen darauf bedacht sein, die Bündnisse und Satzungen der Kirche zu befolgen, und diese sollen ihre Lehren sein, wie sie vom Geist geleitet werden. Und der Geist wird euch durch das Gebet des Glaubens gegeben, und wenn ihr den Geist nicht empfangt, sollt ihr nicht lehren. In unserer Zeit besteht immer die Gefahr, dass man die Kirche aufbaut, ohne das Evangelium aufzubauen. Das reicht nicht. Die Kirche muss ein Bestandteil im Leben der Mitglieder sein und sie müssen das Evangelium im Herzen verankert haben. Auf den ersten Seiten von Handbuch 2 wird die Aufgabe der Führer und Lehrer der Kirche beschrieben. Dort findet sich dieses Zitat. Die Führungs- und Lehrkräfte des Priestertums und der Hilfsorganisationen möchten anderen helfen, ein wahrer Nachfolger Jesu Christi zu werden und unterstützen den Einzelnen und die Familie in diesem Bestreben. Wenn wir nicht Acht geben, sind unsere Mitglieder so mit Programmen und Abläufen und Gebäuden und Budgets beschäftigt, dass das geistige Zeugnis keinen festen Halt findet. Die Mitglieder müssen mit der Macht und Vollmacht des Priestertums unterwiesen werden. Sie müssen wissen, wie wichtig die heiligen Handlungen sind und verstehen, warum es erforderlich ist, dass man für jede heilige Handlung, jede Segnung würdig ist. Ich wiederhole, die Handbücher sind Nachschlagewerke, so wie ein Wörterbuch ein Nachschlagewerk ist. Der Inhalt ist so gegliedert, dass man Sicherheit genießt, wenn man ihm folgt und dass man in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit eine würdige Familie heranziehen kann. Wenn es darum geht, mit dem Geist zu leben und mit dem Geist zu lehren, können wir noch viel besser werden, als wir sind. Die Organisationen der Kirche sollen die Familie unterstützen und stärken. Viel zu oft werden Familien als Mittel angesehen, um die Organisationen mit Personal auszustatten und all die Aktivitäten auszuführen, die als Möglichkeiten aufgeführt sind. Die Führungsbeamten des Priestertums müssen gebeterfüllt prüfen, was unterbleiben kann, und sich bemühen, die Anforderungen an die Familien deutlich zu reduzieren. Ihre Zeit und ihr Geld sollten für das aufgewendet werden, was man besser in der Familie oder als Familie unternimmt. Noch einmal, aber ungeachtet all dessen, was geschrieben steht, das heißt, ohne Rücksicht auf das, was gedruckt wurde, auch in den Handbüchern, ist es den Ältesten meiner Kirche von Anfang an immer gegeben gewesen und wird immer so sein, dass sie alle Versammlungen so leiten, wie sie vom Heiligen Geist angewiesen und geführt werden. Schließlich sind wir einer Welt ausgesetzt, deren Einfluss auf die Heiligen und ihre Familien erschreckend ist. Der Widersacher frohlockt. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wie es in der Schrift heißt, sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen? Geht vorwärts und nicht rückwärts. Mut, Brüder, und Mut, Schwestern, und auf zum Sieg. Ich erflehe den Segen des Herrn auf Sie, wenn Sie sich nun aufmachen, die Familien in der Kirche zu stärken und dadurch die gesamte Kirche zu stärken. Und ich tue dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you. Our beloved Heavenly Father, we
lieber Vater im Himmel, wir empfinden es als Segen, dass wir durch den Geist belehrt wurden und danken dir dafür. Wir danken dir für das neue Handbuch und bitten, dass wir es zum Segen des Einzelnen und der Familien verwenden mögen. Wir freuen uns über den Rat, den uns unsere Führer erteilt haben. Bitte lass uns nie ohne ihre Zuneigung, ihre Freundlichkeit und ihr Verständnis sein. Wir sind dankbar für deinen geliebten Sohn.
Love for us.
Für seine Liebe zu uns und seinen Gehorsam dir gegenüber. Wir möchten dir unsere Dankbarkeit bekunden im Namen Jesu Christi. Amen.